Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 290. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus.
Moin, 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 moin. Na, was geht?
Ja, oder guten Abend. Das ist ein wunderschöner...
Guten Abend, herzlich willkommen beim
Küchenfunk. Dienstagabend, endlich. Sehr schön. Ja.
Wie immer, jeden Dienstag fast.
Ja, jeden zweiten. Schon straight durch. Wenn du jetzt überlegst, 290 Folgen, krass, wie die Zeit vergeht.
Verrückt.
Ja. Wenn wir überlegen, wo wir wären, wenn wir jede Woche aufnehmen würden, aber ja.
Oder also Seasons machen wie andere, dann wären wir jetzt bei Folge 1100 irgendwas oder so.
Ja. Aber ich finde den Turnus eigentlich ganz gut, da hat man sich auch immer schön was zu erzählen. Bei einer Woche
das stimmt.
Ist vielleicht, haben wir eine gute Woche, da können wir viel erzählen, und mal eine schlechte, dann ist auch mal gar nichts gegangen. So zum Beispiel letzte Woche wäre gar nichts gegangen, weil ich habe mich jetzt noch so zerlegt am Ende des Winters oder der Saison, der Erkältungssaison, dass ich komplett 4 Tage im Bett lag. Und ja. Schöne Scheiße. Hätte ich nicht gedacht, dass ich war stolz auf mich wie Oscar, also Karneval überstanden, alles überstanden, ohne Erkältung, um mich rum waren sie krank, auf der Arbeit waren sie krank. Aber ja, jetzt hat es mich letzte Woche doch noch erwischt. Fieber, Schüttelfrost, Gliederschmerzen. Und als ich dachte, es ist vorbei, kamen noch Halsschmerzen dazu, das habe ich schon mal, glaube ich, vor 2 Jahren erzählt, das war mit Corona. Ich hatte so schlimme Halsschmerzen, dass ich nicht geschlafen habe. Ich bin aufgestanden nachts und habe ausgespuckt ins Waschbecken, weil ich es nicht runterschlucken wollte. Ich habe echt gesagt, mein ganzer Hals ist in Fetzen.
Hast du denn auch einen Corona-Test gemacht?
Ja, aber es war kein Corona. Also das war wohl auch beim letzten Mal nicht Corona, also sehr wahrscheinlich, sondern da war irgendein anderer Virus, den ich dann on top noch gesetzt hat, der meinen Hals dann so schlimm macht. Das ist echt meine Achillesferse. Hals, wenn das kann schon mal gerne so schlimm werden, aber so schlimm jetzt war es, jetzt das zweite Mal in meinem Leben erst, und ich bin echt die Wände hochgegangen. So ätzend.
Boah, das glaube ich dir.
Und die Schmerzmittel haben auch nicht mehr geholfen. Das fand ich dann schon irgendwie beängstigend. Ja, aber weißt du, wem erzähle ich das? War bei dir auch nicht besser, ne?
Also nicht so schlimm, überhaupt nicht so dramatisch wie bei dir. Also ich war auch krank, konnte nicht zur Arbeit teilweise, aber ja, nicht so schlimm. Also eher so normale Erkältung mit so Symptomen, wo man dann nichts macht, ja. Ich habe mich dann noch nur für den Küchenfunk natürlich zur Internorga geschleppt.
Ja, sehr gut, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen, Martin. Wie war es auf der Internorga?
Ja, wie immer, so 2 Tage sind irgendwie gefühlt zu wenig, aber irgendwie denke ich mir immer, 3 ist auch eigentlich fast zu viel. Ich bin immer so hin und her gerissen. Ich bin ja nicht so wahnsinnig wie jetzt Fleischbotschafter Thomas Müller, der dann alle Tage da ist. Aber irgendwie, wenn es so Zeit nimmt, irgendwie auf Sachen da bewusster eingeht, dann entstehen eigentlich auch die coolsten Storys, ne?
Mhm.
Ja, solche irgendwie, ich habe wirklich so... Irgendwo auf der Messe, spontan bin ich Thomas Müller in die Arme gelaufen, und der meinte so, was machst du gerade hier? So, der meinte so, ich bin hier an dem Stand, da soll es gute Schnitzel geben. Und dann saßen wir da eine halbe Stunde und haben mit den Leuten da gesprochen und haben Schnitzel gegessen. Das war traumhaft.
Ja. Was war das für Schnitzel? So Kalbsschnitzel oder war das?
Die haben alle Sorten von Schnitzel.
Mhm.
Ich glaube, Gierlinger hießen die, sind aus Österreich und verkaufen ein Schnitzel tiefgefroren, was souffliert.
Aha, also das heißt, dass es diese Blasen bekommt.
Ja, genau, das schmeißen die in eine Fritteuse.
Tiefkühlen?
Ja, tiefgefroren.
Also die schmeißen auch tiefgefroren in die Fritteuse oder angetaut?
Ja, nee, tiefgefroren in die, ja genau, Gierlinger heißen die. Schmeißen das, und das, ey, war ein geiles Schnitzel. Ich muss sagen, es gab auch selbstgemachten Kartoffelsalat dazu von denen. Der war top, ne?
Mhm.
Aber besser ging's nicht, würde ich behaupten. Und dann gab's noch Preiselbeeren dazu.
Mhm.
Und also richtig
verrückt.
Krasses Top-Produkt. Und
aber aus der Fritteuse?
Das so flüt. Ja, wirklich.
Das ist eigentlich doch räudig, oder? Eigentlich macht man das doch nicht, oder?
Ja, aber ey, es waren...
Das Produkt echt, gab's her.
Ja, also cool. Gab's auf jeden Fall her. Und also die haben da irgendwie das rausgeknackt, warum dann das so geil wird. Und dann haben wir uns auch gesagt, warum kann da... Also wahrscheinlich kostet es ein paar Euro mehr als die billigen TK-Schnitzel, ne?
Mhm.
Klar. Aber warum, wenn das so der unterste Standard wäre in jeder Raststätte, dass du sagen könntest, boah, hier kannst du richtig geil Schnitzel essen gehen, dann hätten wir doch die größten Probleme überhaupt gelöst, oder?
Ja, wahrscheinlich würdest du dann an der Tankstelle 45 Euro für das Schnitzel bezahlen. Das ist das Problem.
Ich habe gerade geguckt, ne? 40 Schnitzel TK, ne?
Mhm.
180 Gramm Schnitzel kosten 80 Euro bei einem Großhandel, ne?
Mhm.
Das heißt 2 Euro pro Schnitzel. Natürlich, das sind...
Kalb oder Schwein?
Das sogar jetzt nur Hähnchen, ne? Aber ist von Aha. dieser Firma, ne?
Okay.
Aber überleg mal, 2 Euro für ein gutes Schnitzel, das heißt, es muss mindestens 8 Euro kosten. Mit Kartoffelsalat und so bis bei 14 Euro. Auf einer Raststätte wird es dann wahrscheinlich 17 Euro kosten.
Aber ich glaube nicht, dass du in Deutschland ein Restaurant finden würdest, wo du ein Schnitzel für 14 Euro kriegst, ey.
Meinst du, deutlich teurer?
Ich denke schon, dass es teurer ist.
Ja, und
der Imbissbude vielleicht.
Die ich schwör's dir, die Panade war super. Also,
krass.
Ja, und ja klar, also das ist jetzt ein Kilopreis. Boah, ich kann auch nicht rechnen, aber 180 Gramm, was habe ich gesagt, für 2 Euro? Ja, 10 Euro ne, für ein Hähnchenschnitzel, ein Kilo. Also geht doch klar, oder?
Mhm.
Haben die auch. Nee, ich finde das leider nicht vom Kalb. Aber ja, klar, das wird teurer sein, aber.
Ja, weißt du, aber das große Problem wird sein, für diese Schnitzel, dass die Gastronomen es hier und da wirklich kaputt kriegen, indem sie einfach so eine scheiß Drecksfritteuse machen, die einfach kacke ist. Die einfach altes ja. Fett drin hat. Also du hast da so viele Stellschrauben wahrscheinlich, die du noch zusätzlich ja, einfach.
So klar.
Die passen müssen. Wenn du da, ich weiß ja nicht, würde mich echt mal interessieren, wie die das Fett. Hast du die Fritteuse gesehen?
Ja, die Fritteuse, die hatten schon, das muss ich schon sagen, die hatten extra so, also es war eine größere Fritteusenbecken und die haben da extra so Einsätze gehabt, dass man die so in die Reihe reinsetzen kann.
Mhm.
Ne, dass die nicht so ganz normal schwimmen, sondern die waren so senkrecht, ja.
Krass, okay.
Mhm.
Ja, ich hätte das jetzt gesehen, ich weiß nicht, ob das auf Instagram auch irgendwo begegnet ist, diese Fritteusenreinigungsmaschinen-Kram.
Ja, genau, die kenne ich ja schon lange, ne?
Ja, aber, kennst du die schon?
Ja, ja. Die versuchen das jetzt so über TikTok ein bisschen zu vermarkten. Das habe ich ja. auch gesehen.
Also es ist quasi wie so ein.
Darf ich reinkrätschen?
Ja.
2 Wiener Kalbschnitzel bei gourmetfleisch.de und das sieht relativ auch so nach so einem ähnlichen Produkt aus. 19 Euro für Endkunden. Und du weißt, wie doll ich gourmetfleisch.de liebe.
Ja. Ja. Krass. Ja.
Genau. Ja, du wolltest erzählen, das Fritteusenreinigungsgerät.
Genau, das ist so ein Gerät, nur damit ihr Hörer sich vorstellen könnt, falls das euch noch nicht begegnet ist auf Instagram. Sieht aus wie so ein mega monströser Sous-Vide-Stab, aber wirklich 10-mal so klobig, also richtig fettes Ding, was so in die Fritteuse reinkommt und der wälzt dieses Fett um und Frittieröl um und reinigt das zugleich. Und genau. Dann ist es halt auch so richtig schön inszeniert und widerlich, wenn sie dann den Filter aufmachen und da kommt die ganze Scheiße raus. Ja, also wenn das gesund ist, finde ich das eigentlich auch gut, wenn du dein Fett reinigst, weil es natürlich nicht nur, je nachdem, günstig für einen Gastronomen ist, sondern natürlich auch gut für die Umwelt, wenn du nicht dein Frittenfett die ganze Zeit so häufig wechselst, ne?
Ja, das ist es halt, ne, so, dadurch musst du nicht so häufig wechseln, ne, und ja, ist natürlich ein bisschen mehr, also ob du jetzt das Ding da mal reinhältst, jeden Abend oder einmal oder zweimal mehr die Fritteuse pro Woche sauber machen musst, ne?
Ja.
Ja, es ist schon, also es ist einfach rundum eine gute Sache und gerade seitdem die Ölpreise nochmal gestiegen sind, lohnt sich das, ja.
Das auf jeden Fall, ja. Und ich glaube halt, Entsorgen von dem Scheiß ist auch nicht so ohne, oder? Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch dann damals war. Aber das musst du ja, kannst du ja auch nicht irgendwie in Mülltonne schütten, sondern...
Du hast extra jemanden, der das abholt. Und gerade wenn man so viel wie bei fetten Kuh hat, da hast du jemanden, der holt das ab und gibt dir sogar noch Geld dafür.
Oh, krass. Okay. Was passiert dann damit? Die machen damit Biodiesel oder Sprit oder verbrennen?
Die bereiten das auf. Ich weiß nicht, was sie damit gemacht haben. Okay. Aber die bereiten das nochmal für irgendwas auf.
Okay.
Ja. Es gibt ja auch, es gibt ja zum Beispiel auch Firmen, die machen inzwischen aus Frittenfett Kunststoffprodukte, ne?
Mhm.
Ja. Hier Koziol und so Firmen sind da ganz weit vorne mit.
Krass.
Ja.
Hm. Ja. Und was hast du noch Schönes gesehen auf der Messe, Martin? Wir wollen veganen Shit. Hast du?
Ah, natürlich. Ich habe mir alles reingezogen, was ich gefunden habe, um dir jetzt die krassen veganen Sachen reinzupacken.
Lügner.
Es ist einfach die Wahrheit. Wirklich. Wirklich. Ich schwöre. Ich habe nur ein großes Problem.
Ja?
Am ersten Abend habe ich meine Festplatte gelöscht, also mein echter Kopf und all das, was ich geprobiert habe, extra für den Küchenfunk habe ich gefilmt. Aber ich kann mich so echt schlecht daran erinnern, was ich am ersten Abend, am ersten Tag gegessen habe. Was ich auf jeden Fall entdeckt habe und was richtig lecker war, ist veganer Thunfisch.
Oh mein Gott.
Mhm. Aber nicht jetzt so roh als Steak oder so, sondern Dosenthunfisch. Und das Krasse war so, die Konsistenz war noch nicht 100% perfekt. Ich habe auch, es gab zwei Stände, die das hatten. Und der eine Stand hatte es schon ganz wirklich gut. Und irgendwie war das ein echt angenehmer Geschmack, wo ich gedacht habe, wow, hier vermisse ich jetzt gerade gar nicht, irgendwie nicht ansatzweise den Thunfisch so, aber eben halt das Dosenprodukt, ne?
Klar. Ja,
ja. Fand ich beeindruckend. Dann habe ich noch etwas in der Kühlschublade, das ich noch nicht probiert habe. Mhm. Ich muss es aber bald zubereiten. Habe mich noch nicht getraut. Vegane Rippchen habe ich.
Oh nein.
Ja. Sogar mit einem veganen Knochen drin. Ne?
Ein veganer Knochen.
Ja.
Es ist, nee, Zimt, das schmeckt ja zu stark.
Nee, ist wirklich so auch irgendwie aus Sojaprotein irgendwas.
Ja. Kannst du den dann essen oder musst du den dann wegschmeißen? Nee,
ich glaube, der ist wirklich nur als Dekoration, damit das aussieht wie Rippchen. Naja, es war auch ein ganz wilder Stand aus England, also ganz, also die Marke habe ich auch noch nie gehört und so. Ja, dann, ja, veganes Ei war natürlich wieder ein Riesenthema. Hier bei Milram irgendwie alles vegan, vegane Schokopuddings, den ganzen Driss.
Wie war veganes Ei? Ist das dann Flüssigei für Rührei?
Ja, ja, so, genau. Und das hatten die ja schon letztes Jahr und das ist gar nicht so schlecht. Aber es ist immer noch ein kleiner Unterschied in Konsistenz und Geschmack.
Ja. Krass, ey.
Ja, aber alles nur noch vegan dort, ne? Irgendwie ganz verrückt, die Großen, die zeigen dir alle nur ihre veganen Trends, ne? Ja.
Ich glaube, damit können die halt richtig Geld machen, weil die Leute geben das Geld aus, die akzeptieren dabei viel einfacher, dass es teurer ist. Also bevor sie für ein Ei, ein normales Ei vom Bauernhof, mehr Geld ausgeben, holen die dann, also das ist dann die Einstellung. Sorry, vielleicht ist das jetzt eine Plattitüde, aber ich finde, es ist schon krass, wenn du überlegst, was die da halt für Geld mitmachen. Wenn du überlegst, auch Rügenwalder und sowas, was die jetzt für eine Produktpalette haben, das machen die doch nicht, weil sie die Welt verbessern wollen.
Mhm.
Das muss man sich ja einfach auch mal vor Augen führen.
Ja, sehe ich auch sehr, sehr ähnlich. Übrigens bei Rügenwalder Wälder, da habe ich letztens was gegessen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, von Paul Ripke ein Produkt.
Mhm.
Und zwar hat der Paul Taschen gemacht mit denen. Das ist sowas wie so ein Beefy Karazza, aber mit veganen Pulled Pork drin.
Ach du Scheiße.
Ja, aber das ist wirklich lecker. Und natürlich ist das kein High-End-Level Pulled Pork oder so. Ja. Eher so geschmacklich, so wie man sich so ein Fertig-Pulled Pork vorstellt. Ne?
Mhm.
Aber so mal als Snack für unterwegs, ne? Gar nicht schlecht. Besser als ein Karazza zu essen.
Das kann ich sagen. Karazza ist ja auch widerlich bis hinten raus, muss man ja einfach auch sagen. Und dazu holst du dir noch einen Red Bull oder eine Cola und dann hast du Bäuerchen vor dem Herrn. Also bei Karazza, boah, das ist aus meiner Jugend. Ich glaube, ich habe das seitdem nicht mehr gegessen.
Ja, sehr, sehr selten gegessen überhaupt. Ich fand das noch nie geil, Karazza.
Boah, es war auch so, auf Autofahrten habe ich dann auch so schon mal Red Bull nicht Zero gab es da noch nicht, sondern das Light oder was, also mit weniger Zucker und dann Beefy Roll. Das war dann auf langen Autofahrten so das, boah, ey, boah, ich weiß nicht, das war so widerlich.
Widerlich.
Was hat man da früher gemacht?
Ja.
Was gab's noch, Martin?
Boah, was gab's noch? Also wir konnten uns irgendwie, ich habe mit sehr vielen Leuten gesprochen, wir konnten uns alle so ein bisschen einig sein, dass es da dieses Jahr nicht so die krasse Neuheit gab, ne? Was ich gemerkt habe, so, es gab schon, glaube ich, mehr als einen Stand, der das Gauss-Brot hatte.
Mhm.
Ich habe so überraschend viele so Soßenhersteller gefunden, die da echt leckere Soßen machen.
Mhm.
Jo, was gab's noch? Ja, ich habe mir ein paar Panels angeguckt. Also so da gab's diesen Pink Cube, der dann die Food Trends erzählt hatte. Es gab noch so Diskussionen. Super interessant fand ich. Also ich bin ja eh so ein bisschen in der Arbeit auch sehr gerade in diesem KI-Thema drin, wie man auch, weil ich bin ja auch faul. Ne? Das einzige Buch, was ich im Leben gelesen habe, war Abi für Faule. Ne? Und deswegen interessiert mich das KI-Thema auch sehr. Und war bei dem Vortrag, wie man Lebensmittelabfälle mithilfe von KI vermeidet oder rentabler macht. Ne? Und
das war die Kalkulation, also Vorberechnung, was gebraucht wird oder in welche Richtung?
Noch ganz anders, richtig crazy, so um die Ecke gedacht. Und zwar, deine Mülltonnen werden auf Wagen gestellt und es wird eine Kamera darüber installiert. Dann wird immer aufgenommen, was du gerade wegschmeißt und die KI trackt das. Und dann trackt die, was schmeißt du weg, ne? Und dann ist ja der erste Schritt zu sagen, wovon zu viel und dann auch so, warum wird das weggeschmissen? Und dann schlägt es vor, was man mit aus den Sachen hätte machen können.
Ja. Okay, und das heißt, dass du dann für das nächste Mal eine Idee hättest, was du damit machen
kannst? Ja, genau. Okay. Und das auch mit reinbauen kannst, damit das mal mehr getrackt wird. Was schmeißen wir überhaupt weg? Ne? Mhm. Wir hatten jetzt die Veranstaltung, das haben wir weggeschmissen. Sie sagt aber auch so, ne, du hast das weggeschmissen und du hast das weggeschmissen. Daraus hättet ihr noch das und das machen können. Ne? Ist ja auch so ein Riesentrend in der Gastronomie, jetzt so diese so nachhaltig so aus gewissen Abfallprodukten quasi irgendwas noch herzustellen. Mhm. Ne? Ja. Und war ein Küchenchef vom Radisson Hotel und er meinte, dass sie, ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig mehr sicher, ich glaube, es waren 60.000 Euro im Jahr dadurch sparen.
Mhm.
Ne? Es war irgendwie 2.000 Mahlzeiten im Monat oder irgendwie sowas, was die dadurch vermieden haben, wegzuschmeißen. Mhm. Ja.
Wäre mal echt interessant, weil ich stelle mir halt auch vor, gerade in der Gastronomie hast du ja auch das Problem, dass du zum Beispiel Sachen hast, die vom Tisch zurückkommen. Du hast ja einfach Dinge, die kannst du ja nur noch wegschmeißen.
Ja.
Selbst wenn du damit noch was machen wolltest oder wenn sie auf dem Buffet standen
das,
oder so.
Das ist ne? ja das Verrückte, ne? Also, das ist jetzt so erstmal immer so die erste einfache Meinung, aber wenn du so die großen Daten dann so aufbereitet hast und du merkst, oh, wir schmeißen jeden Monat 20% aller Kartoffeln, die wir einsetzen, schmeißen wir weg, ne? Dann weißt du ja, dass du da generell kleiner ansetzen kannst, ne? Da fängt es ja dann schon an,
ja,
ne?
Ja.
Ja, und ich fand das schon sehr, sehr spannend. Ja.
Klar.
Noch spannender war sogar der Talk direkt danach. Ich habe mich ein bisschen länger am zweiten Tag so hingesetzt, da war ich schon doch ein bisschen am Arsch. Oh mein Gott, ja. Das war, erster Abend war die Party bei Bo's Food. Das war sehr, sehr gut. Da gab es schön Pasta aus dem Parmesanleib. Und also da wurde, das muss ich auch noch zusammenschneiden, da wurde Trüffel drüber geballert, ey, wow, also es war ein Traum. Und dazu gab es zumindest für mich Grauburgunder von Tina Pfaffmann. Ja, mega gut.
Das hat dir das Genick gebrochen, der Wein, ne? Und dann Gin Tonic hinten drauf und dann war es gut, ne?
Ach, naja, ich war noch auf zwei andere Partys an dem Abend. Einmal im Hack-Genussgarten. Hack ist auch ein sehr großer Hersteller für die Gastronomie in Deutschland. Und bei verdammt, mit P, boah, wie unangenehm. Palux, einer der großen Küchenhersteller in Deutschland, die für Gastronomien Küchen herstellen, ja. Mhm. Und ganz viele Sternrestaurants und so haben von denen ihre Küchen bauen lassen. Ja. Genau, ja. Das war dieser, genau, und dann war das war dieser Müllpanel und nach dem Müllpanel war ich bei einer so Zukunftsforscherin, Karin Tischer, die ja so Firmen berät und Produkte entwickelt. Und dafür ist irgendwie anscheinend ganz wichtig, immer zu wissen, was wird als der nächste Trend sein und was sind Trends auf der Welt und analysiert dann, ob die funktionieren bei uns oder nicht. Also sehr, sehr spannend. Da dachte ich auch so, die wohnt, sondern die hat ihr Office, glaube ich, in Neuss. Da müsste man eigentlich mal einen Termin mal auch ausmachen. Mhm. Ja.
Also es ging um Trendanalyse.
Ja, genau. Und dann hat sie so ein paar Sachen vorgestellt, was ich mir dazu rausgesucht habe, war vollwertige Trinkmahlzeiten. Also krass. Sowas ist ein Riesentrend, ne? Dass es immer weiter mehr dazu geht, dass die Menschheit halt da einfach faul wird und bequem und sich da all das, was die Leute brauchen, einfach so als Drink oder dann so in der Tüte, ne, zum Mixen oder so zusammenballern, ne? Ja. Da gibt's irgendwie Go Nosh heißt das, ne? Die haben so Packungen, ne? Die kannst du einfach nur noch auf Milch kippen, dann hast du dein ganzes Essen so tiefgefroren portioniert, ne? Oder mixt das dann als Smoothie, so wie du magst, ne? Und dann eine ganze Mahlzeit, ne? Ja. Dann war noch eben halt auch wieder dieses ganze vegane Thema noch ein Ding, eben halt, aber auch eben halt mit so gar nicht aus natürlichen Produkten, sondern auch diese gezüchteten Zellen, ne? Das ist halt auch so ein Ding, ne? Fleischersatzprodukte aus Fleischzellen gezüchtet, ja. Und das gibt's anscheinend auch inzwischen mit Seafood. Ja, genau. Dann haben die eine Restaurantkette vorgestellt aus UK und die haben immerhin 180 Filialen und da kannst du vorher deine DNA analysieren lassen. Ja, die geben dir vorher so ein Wattpad und dann kriegst du 2 Wochen später Bescheid und dann kriegst du auf deine DNA abgestimmtes Essen.
Wenn du in das Restaurant gehst.
Ja, die schlagen dir es dann so vor und dann kannst du in dem Restaurant bei denen das Essen kriegst du auf dich perfekt abgestimmt. Weil die deine DNA kennen und wissen dann, bist du, also, was für eine Ernährungsform bist du? Bist du so ein Jäger? Bist du so, keine Ahnung, Sammler? Keine Ahnung. Brauchst du mehr Eiweiß? Brauchst du eher, ne? Du weißt ja auch, es gibt ja immer so ein paar Leute, der eine ernährt sich also wirklich nur von Eiweiß und so und Fett und der andere ernährt sich wirklich nur von Kartoffeln und so oder Nüssen, keine Ahnung. Und das finden die dann raus, ja.
Wow.
Ja.
Klingt jetzt alles nicht so geil für unsere kulinarische Zukunft, muss ich sagen.
Ja. Ja, dann war noch ein Thema Swicy. Swicy? Hast du schon mal davon gehört?
Ich bin unsicher gerade.
Ja, da ist sie, also das ist ein Thema, was immer mehr kommt, außer bei so Nordeuropäern und Deutschen vor allen Dingen, weil der Deutsche isst einfach nicht scharf. Selbst wenn ein Deutscher sagt, er isst scharf, ist das meistens im Vergleich zu dem, was alle anderen auf der Welt mit scharf meinen, nicht scharf. Ne? Und Swicy ist so ein Trend aus Australien, dass Gerichte eher süßlich scharf sind, dass die Süße immer die Schärfe abrundet.
Mhm.
Ja, fand ich eigentlich einen ganz guten Ansatz.
Das hört sich doch schon mal gut an.
So eine Bowl mit Mais gezeigt, also so ein bisschen süßlicher abgeschmeckt, dass man dann auch so ein bisschen abgeholt wird. Swicy, eben halt spicy und sweet. Also sweet.
Wie schreibt man das?
S-W-I-C-Y. Ja, sweet and spicy. Swicy.
Wow.
Ja, tolles Wortspiel, ne? Ja. Und dann habe ich noch einen Trend und das sind die pflanzenbasierten Umami-Booster. Also, dass man wirklich aus Pflanzen den Umami nimmt und damit seine Gerichte pusht. Und ich dachte, jetzt kommt sie wieder mit Tomate, aber es waren vier andere. Mhm. Einen hatte ich auch auf dem Schirm, das sind die Pilze.
Mhm.
Dann aber auch Seegras und Meeresalgen, war mir nicht so bewusst.
Mhm.
Aber ich glaube, ja, das ist zum Beispiel bei Sushi immer das, was auch ein bisschen noch den Kick gibt. Ne?
Ja, aber auch bei den Miso, wie heißen sie?
Ja, Ramen. Ne? Ja, genau. Dann Hülsenfrüchte,
mhm,
und Microgreens, ja,
ja.
Das ist halt, bei Microgreens habe ich es eigentlich so, ich weiß, dass die sehr viel Power und Taste haben, aber dass das irgendwie so Umami-mäßig daherkommt, hätte ich jetzt nicht unbedingt behauptet.
Würde mich jetzt aber, ich würde mich interessieren, ob sie meint, dass sie das roh verwenden. Oder bei Pilzen ist es ja auch erst einmal mit der Verarbeitung. Wenn du einen Pilz beißt, denkst du ja nicht Umami. Und ich frage mich dann, welche Verarbeitungen sind das? Auch bei Hülsenfrüchten, wenn du Soja fermentieren und sowas, das ist ja auch eine Hülsenfrucht. Das ist natürlich, ja, durch die Fermentation wird das natürlich spannend. Und
ich glaube, ich glaube, genau das. Ja, ich glaube, weil sie vor allen Dingen sagt, pflanzenbasierte Umami-Booster.
Ja.
Ne? Also wenn es darauf basiert, dann denke ich schon, dass es irgendwelche Stoffe daraus sind oder sowas, dass man da was rauszieht. Ja, bei Microgreens wird es wahrscheinlich ein bisschen anders sein. Ja, der Panel ging eine halbe Stunde und war super, super interessant. Ich weiß es noch ganz genau, weil ich wirklich auf Klo musste. Aber das noch zu Ende gucken wollte. Tadam. Ja, aber war cool. Ja, also Karin Tischer heißt die Gute und hat das echt gut gemacht.
Hm.
Ja. Die hat das irgendwie aber auch fünfmal am Tag gemacht dort. Hast ja mal so durchlaufendes Publikum, ne? Ja, genau. Und auf was macht man, wenn man in Hamburg ist und dann zurückfährt? Man muss noch eine Gaues-Filiale plündern, ne?
Ach, hat der noch Läden?
Nee, hat er nämlich nicht.
Ach so, wollte ich das sagen.
Ja, aber es gibt irgendwie Bäckereien, die Lizenzen für Gaues-Brot haben.
Aha.
Aber es gab eh auch auf der Messe mehrere Firmen, die Gaues-Lizenzen hatten. Also echt verrückt.
Okay. Also hat er sich jetzt wieder, der war ja mal ein bisschen Schieflage, würde ich es mal sagen, finanziell.
Ja,
jetzt hat er Lizenzen verkauft und jetzt ist er back in business.
Ich will es nicht einschätzen, ich will aber auch nicht mein Urteil bilden und
mich
dazu äußern.
Ja.
Zumindest nicht im Podcast. Aber das ist gerade mit den Filialen, wo ich gehört habe, dass die zugemacht haben, dann denke ich mir so, es ist so ein genialer Mensch so in Sachen Backen. Ne? Dann ist es immer schade, dass der Rest dann nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt. Ne?
Ja, das ist echt schade.
Vielleicht den falschen Leuten da vertraut oder falsch beraten ist und so. Aber wie es da bei ihm ist, weiß ich nicht. Nur ich fand seine eigenen Filialen eigentlich ganz toll.
Es ist ja eigentlich auch schön, dass es das Brot immer noch gibt. Das ist ja auch schon mal wichtig, dass es weitergeht.
Weiß ja, bei Bo's Food kann man das bestellen. Ne?
Mhm.
Immer ein Kracher. Ich habe das in der Arbeit vorgestellt. Die sind alle ausgerastet.
Okay. Ja. Muss ich beim nächsten Mal mitbestellen. Habe ich bisher noch nie gemacht, leider.
Ja, nimmt auch viel Platz weg im Froster. Aber selbst wenn du zum Endkundenpreis bei Bo's Food bestellst, ist es ein klein bisschen teurer. Aber dafür, dass die das ja auch erstmal geliefert bekommen müssen und dann nochmal weiterschicken online.
Mhm.
Stark, starker Preis, wirklich.
Ja, wird ausprobiert. Vielleicht muss er, ich glaube, da muss noch eine Bestellung raus für Ostern.
Ja, ich muss noch. Du kannst das ja auch kombinieren. Machst noch ein bisschen Creme Fraiche dazu, französische gesalzene Butter.
Austern.
Austern, ja, ne? Kaviar.
Ja, mal gucken.
Wer weiß, ja.
Was Ostern geht.
Mmh, ja.
Sehr schön. Ja, Martin, was hast du noch?
Boah.
Musstest du nicht auch irgendwie in Hamburg, das habe ich beim einem anderen Podcast gehört, bei Bäckerei Junge, muss man da nicht auch, war das nicht auch ein Thema? In Hamburg gibt es so viele Bäckerei Junge und da muss man unbedingt, ich weiß nicht, die Zimtschnecken oder so, ich habe keine Ahnung.
Nee, was man in Hamburg essen muss, sind Franzbrötchen.
Das war auch noch ein Thema, ja. Hast du das gemacht?
Ja, klar. Also ich habe auf der Hinreise, ich bin ja mit dem Zug hingefahren, hatte auch einen Rückfahrticket mit dem Zug.
Ah, aber da war was,
aber die Bahn hat gestreikt.
Ja. Nein, das gibt's ja gar nicht.
Ah, ja, das ist der 50-50-Joker aktuell, ne? Ja. Und auf der Hinfahrt habe ich Franzbrötchen direkt am Bahnhof, gibt's so einen extra Laden, der irgendwie gefühlt 15 verschiedene Sorten Franzbrötchen nur hat, hat sich darauf spezialisiert, Kaffee und Franzbrötchen.
Mega. Wie braucht man denn 15 verschiedene Sorten? Reicht nicht die eine?
Nee. Also ganz ehrlich, so alleine, es gibt einen mit Streuseln drauf, es gibt einen mit Schoko, es gibt einen mit Pflaumen, es gibt einen mit Blaubeeren, es gibt einen mit Weißschokolade. Das ist alles geil, also wirklich. Ne? Und aber ein Naturell muss natürlich mit. Und dann 2-3 verschiedene Sorten. Und die halten sich ja auch, ehrlich gesagt, dann 2-3 Tage. So. Ja.
Wie war es so geil? War also die ganz normale, ich rede jetzt wirklich vom klassischen Franzbrötchen, war das geil?
Ja, das ist lecker. Aber man kriegt es auch inzwischen hier zu kaufen. Also es ist wenig spektakulär, aber es ist schon lecker.
Wir kriegen die hier nur bei Kamps und da sind sie leider scheiße. Sorry. Also ich habe keinen guten Bäcker oder besseren Bäcker, der hier mal Franzbrötchen machen würde. Das würde mich echt mal interessieren. Okay. Und selber machen ist auch keine Option, habe ich versucht. Das ist halt echt auch eine Kackarbeit.
Ja, das machst du nicht mal eben so. Vielleicht gibt es auch gute Tiefkühlprodukte, weil, also ich weiß noch, bei einer Bio-Bistro, das ich beliefert habe damals, vor über 10 Jahren, die hatten schon damals leckere Franzbrötchen da. Die haben die aufgebacken. Aber das ist irgendwie noch eine andere Nummer. Das geht schon auch so mehr Richtung Zimtschnecke. Die sind so teigiger dort als diese Aufbackdinger. Und bei Kamps wird das ja auch nur so ein Aufbackding.
Ja,
ganz
eben.
Ganz ehrlich. Ja. Ich bin leider, also jetzt mein Umzug ist ja fast fertig und ich habe 2 Bäckereien in der Nähe, beides Kamps. Ne? Ja. Ah, die sind auch 5 Häuser nebeneinander. Ich weiß nicht, was das soll.
Ja.
Vielleicht hat der eine die Backstube, der andere mehr Verkaufsfläche, keine Ahnung. Aber irgendeinen Grund muss es haben. Aber ich habe jetzt entdeckt, gegenüber von da, also ein Stück weiter runter, also ist nicht nur ein Beef Brothers, wo ich auch gefühlt über 10 Jahre nichts mehr gegessen habe, auch ein italienischer Delikatessenladen, der auch Brot verkauft und so.
Das
diese, diese großen weißen Panne, irgendwas, wie die heißen halt, ne?
Ja. Das hört sich doch schon besser an, Martin. Muss ich weniger Sorgen um dich machen.
Ja, auch verhungern werde ich hier nicht, auch wenn ich nur einen Kamps in der Nähe habe.
Ja.
Dafür ist Flink liefer, da wo die ausliefern, direkt beim Jume. Naja.
Tja, ich sehr schön.
Die Gastronomie noch hier erkunden, dazu hatte ich noch nicht die richtige Zeit.
Wir wollen ja in die Eisbar, Martin.
Ja, stimmt, die Eisbar. Da war doch was. Das ist unser Nachfolger für Kitec Wodka Bar.
Da müssen wir auch nochmal hin. Oh, Kuddelsuppe essen.
Ja.
Oha. Und Wodka trinken, ja.
Boah, die Kuddelsuppe war geil.
Das
war hast du denn irgendwie was erlebt?
Ja, ich habe, bevor ich krank wurde, noch was erlebt. Was du leider nicht erlebt hast, was, glaube ich, auch schön für dich gewesen wäre. Am 10. März kam neue Produkte von Scotty und ich hatte das große Glück, dass mich ein Paket kurz vor Veröffentlichung erreicht hat.
Schwein, immer in dieser
immer in die Runde. Tut mir leid. Hätte ich eigentlich gedacht, wäre ja auch andersrum passiert, Martin.
Ja.
Du bist da ja noch näher dran eigentlich, aber ich habe...
Das war mein Problem übrigens, ne? Ich war zu nah dran.
Oh. Okay.
Ich stehe hier nicht auf irgendwelchen Influencer-Listen oder so, ich bin so nah dran.
Tja.
Ja. Da dachten alle, der Martin kriegt sowieso ein. Ja.
Und dann haben wir also alle gedacht und keiner hat sich schon gekümmert. Ja, tut mir leid.
Ja, und dann habe ich mal so angeklopft, wo ich das bei allen gesehen habe. So, wolltet ihr mir nicht auch einschicken?
Also ich hatte auch nicht damit gerechnet, dass es noch wirklich funktioniert, weil das war kurz vor knapp. Ich glaube, Samstagmittag kam das Paket auch und am Sonntag war dann Release Day. Und ich habe dann quasi am Sonntag mir das Ding direkt geschnappt und bin damit in die Natur raus. Und jetzt seid ihr bestimmt alle heiß, was es ist, wenn ihr nicht zufällig schon in Social Media gesehen habt, was es ist. Es gibt einen neuen Scotty und zwar den Mini, also einen kleinen Scotty und den Scotty Booster. Einen Hockerkocher quasi mit Gas zum erwärmen für unterwegs. Ja. Und ich muss wieder sagen, ich bin einfach wieder begeistert, wie geil durchdacht Scotty da wieder mit den Produkten umgegangen ist. Ich meine, Martin, wenn wir jetzt drüber reden, du hast die Dinger ja schon mal so halb gesehen wenigstens, oder?
Ja, genau. Also ich kannte beides schon irgendwie, aber noch in Prototypenphasen. Also ich kannte es auch nicht 100% final, habe immer mal auch veränderte Produkte gesehen. Da war nie so sicher, was kommt dabei am Ende raus. Ne? Aber so ungefähr habe ich es auch gesehen. Ja. Und was ist dein Eindruck? Also du bist auf einmal so, du spürst den Innovationsgeist, den es auch im ersten Produkt gab, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, er ist sehr durchdacht geworden, weil es ist geil und irgendwie auch schade. Es ist nicht einfach nur ein kleiner Scotty. Was ich total verstehe, weil dieses Produkt ist halt so mini nachher. Auch das ist jetzt fast die Hälfte von der Tasche auch von dem normalen Scotty. Also kleiner, leichter. Und dieses, wenn du dann halt nur diesen Scotty Mini mitnimmst, hast du halt unheimlich leichtes, kleines Packmaß und leicht. Und das finde ich halt, es ist wahnsinnig innovativ, weil es ist halt für die Leute, die Outdoor-Wandern machen und wirklich jedes Gramm abwägen, ob sie es mitnehmen oder nicht. Ja. Und was schade ist, es ist halt kein Gasrohr drin. Also der kleinste Scotty ist im ersten Schritt so wie er da steht, nicht dafür gedacht, dass er mit Gas betrieben wird, sondern er hat eine Wanne drin für Kohle und Holz. Ja. Macht Sinn, weil die Leute, die das Ding benutzen, wollen das Ding so klein wie möglich haben, so leicht wie möglich. Und die Leute suchen sich auch ihr Zeug zusammen. Die nehmen keine Kohle mit oder kein Gas, sondern die verbrennen dann Holz. Verstehe ich total. Für die Leute, die aber dann doch Gas ist bald Thema, Gas haben wollen, haben sie sich halt wirklich was total Geiles ausgedacht. Und zwar kannst du den Scotty Booster, das ist so ein, weiß ich nicht, wie groß ist denn das? Wie früher so ein iPod.
Das ist so eine Zigarettenschachtelgröße, oder?
Ja, ein bisschen größer schon. Oder vielleicht ein Big Pack. Ja? Ein Big Pack, würde ich sagen. Okay. Das hat einen Gaskocher, das hat halt so eine Fläche, den du dann auch wieder an geilen Stellen einfach ausklappen kannst. Und dann machst du noch zwei Plättchen noch dran. Und da steht das Ding super stabil. Hast so einen Gasschlauch dran, kannst eine Flasche anschließen und hast dann halt einen Kocher, der innerhalb von, vier Minuten ein Liter Wasser zum Kochen bringen kann. Also der hat 2,2 kW, der hat richtig Wumms, also alleine zum Heißmachen von irgendwas ist das Ding schon geil. Und dieses Ding kannst du dann in den Scotty Mini auch noch von unten einsetzen und kannst dann den Scotty Mini mit Gas betreiben. Mega!
Also es ist eigentlich schon, es ist ein Campingkocher, kann man sagen, aber kein klassischer Campingkocher, sondern eine neue Art vom Campingkocher. Ne?
Ja,
genau. So würde ich es beschreiben. Und jetzt habe ich aber eine Frage. Du hast ja gesagt, der Mini, das weiß ich nämlich zum Beispiel nicht, der Mini hat ja unten eine Schale für Holzkohle. Legst du dann in die Schale mit rein? Oder?
Nee, das Coole ist, es ist von unten wirklich so ausgespart, dass du den von einfach unter den Scotty setzen kannst und diese Schale für Kohle lässt du raus und hast dann so ein Hitzeschild-Ding, was über dem Booster sitzt, damit keine so Fett und sowas da nicht so übelst reintropfen. Das läuft dann auch seitlich weg und hat dann noch mehr Strahlungshitze. Also das Hitzeschild ist nochmal komplett anders wie auch bei den anderen Scotties. Ist ein bisschen größer, und dient dann halt auch zur Wärmestrahlung.
Oha, bin ich mal gespannt.
Was halt an der Stelle fehlt, ist, du hast keine Fettauffanggeschichte. Also das war ja früher im Scotty, ist es nach unten gelaufen. Mhm. Das hast du jetzt halt nicht mehr dabei. Und ich finde es einfach auch eigentlich ein bisschen schade, dass kein Gasrohr mehr dabei ist, dass du den kleinen Scotty Mini einfach auch autark benutzen kannst. Weil natürlich kannst du es mit beidem zusammen nutzen und wenn du beides hast, ist das ja cool. Aber von meinem Einsatzzweck her wäre zum Wandern der Mini, also ohne Booster, auch wenn der Booster so klein ist, wäre halt geil, wenn du nur den Mini mitnehmen müsstest. Und wenn du weißt, halt, du brauchst auch was zum Erhitzen, nimmst den Booster auch mit. So nimmst du halt auf jeden Fall beide mit. Es ist Jammern auf hohem Niveau.
Ja.
Aber so auch von der Fläche her, von der Grillfläche her, ist das eigentlich schon geil. Wir waren zu viert plus zwei Kinder, also wir waren zu sechs unterwegs. Ich habe zuerst eine Runde kleine Würstchen für die Kinder gegrillt, dann waren die zufrieden. Dann habe ich auf dem Hockerkocher eine Gulaschsuppe warm gemacht. Die hatte ich auch schon in der Box, in der Scotty-Tupperdose, in der Blechernen, direkt schon abgefüllt. Das ging sackenschnell, diese Gulaschsuppe heiß zu machen. Ich war wirklich baff, wie die performt hat. Dann gab es für alle eine Runde Gulaschsuppe und dann habe ich noch Cevapcici gegrillt und Fladenbrot dabei gehabt. Und habe dann für vier Personen auf dem Ding nochmal gegrillt. Und das war...
Geil.
Also, du musst halt ein bisschen organisieren, aber da das Ding auch so schnell... Ja. Es hat wahnsinnige Hitze gehabt. Also ich glaube, von der Hitzeübertragung nach oben war kein Scotty bisher so krass am Performen wie der Booster in dem Mini.
Also ja, ich meine, du hast fast eine gleiche KW-Zahl und einfach nur die halbe Fläche, ne?
Das ja, ist, ja.
Ich weiß gar nicht, wie viel KW jetzt der normale Scotty hat, der Brenner, aber wenn der 2,2 KW hat, das kann gar nicht mehr so krass viel mehr sein. Ja, wie ist denn die Hitzeverteilung dann auf dem Mini?
Super. Mit dem? Also gerade, ja, also ich habe auch erst gedacht, so, ob der so die Hitze so hinbekommt auf die ganze Breite, aber überhaupt kein Problem.
Ja, mega. Und hast du irgendwo eine Zone, so ein bisschen so wie bei der ersten, beim normalen Scotty, dass du so ein bisschen das Fleisch ruhen könntest oder ist es einfach.
Nee, musst du ausmachen.
Okay. Krass. Okay.
Da muss man halt auch mal ein bisschen gucken. Ich habe mir einfach ein paar Handschuhe mitgenommen, um den Scotty Mini drunter packen ging es vielleicht, weil. Was nicht so gut funktioniert, oder ich habe es noch nicht gesehen, da gibt es bestimmt noch einen Trick, das Anzünden vom Booster. Weil er direkt oben offene Flamme hat, kannst du den einfach mit dem Feuerzeug oben anzünden. Weiß aber nicht, wie das ist, wenn der im Mini drin sitzt, weil da gibt es kein Seitenloch oder sowas. Vielleicht, vielleicht ist da noch irgendwo ein Kniff, den ich noch nicht kenne. Das werde ich dann berichten, wenn ich ihn gefunden habe, aber so musst du halt den Booster anmachen und setzt dann den Grill drüber. Das heißt, wenn du den mal zwischendrin aus hast oder so, musst du halt gucken.
Welchen Grill würdest du auf dem Festival mitnehmen? Scotty Mini oder Scotty?
Boah, wenn ich jetzt halt wüsste, du bist halt stationär an einem Zelt und würdest so einmal ausladen, da hinstellen, würde ich sagen, ein normaler Scotty.
Ja, okay.
Also, aber oder sobald du halt irgendwas tragen musst, irgendwie durch die Gegend, ist das halt mega geil, wenn du das Ding, das Packmaß ist einfach gigantisch klein. Das ist so geil klein und leicht.
Wir fanden bis jetzt immer schon den normalen Scotty klein, ne?
Ja, aber wenn du mit dem Ding durch die Gegend gelaufen bist, hier so die Berge rauf, ist das schon teilweise... Das ist schon schwer gewesen. Also da konntest du jetzt nicht die Riesenmärsche mitmachen. Da ist der Mini jetzt schon mega gut.
Cool. Ja. Ich weiß noch, jemand hat irgendwie einen Fahrradtrip über mehrere Wochen gemacht. Da hat selbst Daniel so zu ihm gesagt, also den habe ich, die beiden habe ich miteinander vorgestellt. Da meinte er so, ja, dafür ist das der normale Scotty eigentlich ein Ticken zu schwer. Ne? Aber dann wäre das ja genau der richtige Grill dann.
Ja, der normale Scotty hat 3,3 Kilo.
Ja.
Und ich gucke jetzt mal gerade, also der kleine Scotty hat 1,9 Kilo und der Booster steht hier nicht, wie schwer der ist. Den müsste ich mal auswiegen, aber der hat bestimmt nicht auch ein Kilo. Also das ist schon leichter nachher, ja.
Ja, ja, der wird definitiv nur ein paar hundert Gramm wiegen, oder? 400 Gramm ohne Tasche.
Ah, okay, das stimmt, ja.
Ja, ja.
Dann bist du bei 2,3 Kilo für das Set ohne Gas.
Ja, ja.
Und 3,3 ist die andere Variante, ja. Also, wow, haben sie wirklich wieder, wie man es von ihnen gewohnt ist, richtig sich was ausgedacht. Das macht also echt richtig Laune. Bei verschiedenen Sachen bin ich halt mal gespannt. Was ich nicht verstanden habe, ich bin aber auch nicht so der Outdoor-Typ, wenn du jetzt das Ding wirklich mit Holz betreibst, Also du lässt den Booster auch zu Hause und du musst auch kein Gas mitschleppen und du würdest jetzt wirklich mit Holz heizen. Da würde mich echt mal interessieren, wie gut das funktioniert, weil wenn ich das so sehe, du gehst irgendwo auch im Sommer irgendwo hin und wenn du da Holz, also ich meine, das Holz, was du da, du kannst ja keine riesen Scheite nehmen, das heißt, du musst ja irgendwie Kleinholz nehmen und das Holz ist doch dann, entweder ist es frisch und nass oder es ist am Gammeln. Ich finde so, weiß ich nicht, wie das funktioniert. Also mich würde mal interessieren, wie man so einen Grill unterwegs mit Holz betreibt, sinnvoll. Vielleicht muss man auch eine Pfadfinderausbildung mal.
Vielleicht ich glaube, ganz ehrlich, so wenn du von Holz redest, dann muss das ja einmal runterbrennen lassen, trockenes Holz, ne? Und das muss schon ein bisschen dicker sein und bis es dann verglüht ist und dann kannst du darauf, das dauert ja ewig. Ich glaube eigentlich so mit ein bisschen, also wenn du Holz nimmst, dann ist es eher um Feuer zu machen und zum Grillen nimmst du dann Kohle.
Ja. Ja, also ich, vielleicht versuche ich es auch mal mit ein bisschen Kohle, je nachdem, wenn man die in den im Rucksack mitnimmt, wie schwer das dann noch ist, ob das auch nochmal ein Changer ist oder ob man dann doch beim Booster mit Gas bleibt. Also da will ich noch ein bisschen mit rumexperimentieren. Mein Wehmutstropfen ist irgendwie auch so, das wäre schon sehr lame gewesen, wäre so ein kleines Gasrohr im Mini gewesen. So wirklich so ein kleiner Mini, so komplett geschwingt. Wäre halt nicht so viel Innovation gewesen, wie es jetzt ist. Und ich glaube, auch die Leute, die im Outdoor unterwegs sind, die haben auch so einen Campingkocher immer dabei. Die kochen sich einen Kaffee oder einen Tee. Die wollen irgendwie Wasser erhitzen. Und deswegen ist das Ding total geil, dass du den Booster hast für das und kannst ihn zusätzlich auch einfach in das andere Ding einsetzen und kannst dann grillen. Also diese Synergie zu nutzen und nicht zwei Gas Rohre oder Möglichkeiten zu haben, sondern das macht so natürlich auch total Sinn. Ich, wie gesagt, technisch macht das total Sinn, alles so. So ein kleiner Wehmutstropfen für mich ist einfach nur, ach, wäre schön gewesen. So ein kleines Röhrchen wäre doch witzig gewesen.
Ja, das stimmt. Aber ey, ne, ist trotzdem ein krasses Gerät, also
ja.
Schon sexy, wirklich.
Ja, total sexy. Macht total Laune, also guckt euch das, ich habe ein Video und einen Testbericht auch bei mir auf küchenjunge.com und auf Instagram ist es auch als Bewegtbild zu sehen, was ich damit so am ersten Mal gemacht habe und wahrscheinlich in den nächsten Wochen und Monaten wird da noch mehr mit ausprobiert.
Ja, ich will das auf jeden Fall auch testen. Ich habe heute die Versandbestätigung bekommen.
Dann drücke ich dir die Daumen, mein Lieber.
Und versuche mal, will auf jeden Fall ein bisschen was Verrückteres rausmachen.
Ja.
Oh, mal gucken.
Ja, sehr schön. So viel zum Scotty. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr auch gerne unter küchen-funk.de Audiokommentar oder geschriebenen Kommentar machen. Gerne mal reinhauen und wir können noch Fragen sehr gerne auch beantworten.
Ja.
Ja, ansonsten, Martin, geht auf Ostern zu.
Boah, wo du schon wieder gedanklich steckst.
Das ist nicht mehr weit. Das sind jetzt noch 1,5 Wochen, ja, ne?
Das stimmt. Hast du schon Gedanken gemacht, wo du die Eier versteckst? Oder was du jetzt wissen?
Ja, ich habe keine Ahnung. Also essenstechnisch, aber ich habe noch nicht so genau einen Plan, muss ich dir ehrlich sagen.
Ja.
Also ich bin jetzt so langsam am Überlegen, was jetzt schön ist, wo jetzt wirklich die Zeit auch richtig gut losgeht, ist Bärlauch. Ich war letztes Wochenende mal an meiner Stelle gucken. Die sind noch was klein, also die brauchen jetzt noch mal ein paar Tage Sonne, aber die kriegen sie jetzt auch. Ich werde es nächstes Wochenende noch mal versuchen. Das habe ich mir nur ein paar kleine Blättchen mitgenommen, um ein kleines Pesto zu machen. Das war schon sehr, sehr lecker, so Eröffnung der Bärlauchsaison. Aber die brauchen noch ein bisschen.
Ich habe vor 2, 3 Tagen irgendwie was gesehen mit Bärlauch für einen Tomatensalat und irgendwie habe ich voll Bock darauf bekommen. Mm. Ja.
Oh,
es ist einfach Zeit, ne, dass Bärlauch losgeht.
Ja, ich habe jetzt auch überlegt, wie ich es konserviere am besten, weil das Ding, was ich über das ganze Jahr eigentlich immer wieder brauche, ist so eine Kräuterkruste für auf Steak oder Fisch. Und dann mische ich den Bärlauch mit Midepain oder Toastbrot entrindetem und Butter und dann kommt das in den Thermomix und dann kannst du das oder in den Mixer einfach Und dann machst du da halt so Würste von, so diese dicke Fleischwürste, und dann packe ich die in Theka und dann schneide ich da immer schön Scheiben von runter und dann legst du die auf Fleisch. Ist so, das ist auch über ein ganzes Jahr oder auch zwei Jahre hält sich das so gut mit dem Brot und dem Fett. Was überhaupt nicht gut funktioniert, denn ich habe gedacht, ich könnte den Bärlauch schreddern und dann portioniert einvakuumieren, kleinere Dosen, um dann den nochmal zu brauchen, zum Beispiel für ein, weiß ich nicht, mal ein Pesto zu machen vielleicht.
Ja.
Kannst du voll vergessen. Widerlich.
Ja?
Ja. Also meine Tests waren damit wirklich widerlich.
Was du machen könntest, den waschen, blanchieren und dann im Ganzen vakuumieren. Ja. Die Blätter.
Ja. Was ich,
das
was,
geht.
Also was mich gestört hat, vielleicht wäre es anderen auch nicht so aufgefallen, die haben so einen Gefrierschrank, Plastik oder so einen Taste gekriegt, weißt du? Ich habe sie nicht blanchiert, vielleicht sind sie dann dafür auch nochmal empfindlicher. Und ich meine, ich glaube auch, so ein Bärlauch ist auch, glaube ich, hochoxidativ mit den ganzen ätherischen Ölen, die da drin sind. Wenn du die nicht erhitzt, das wäre vielleicht wirklich ein Gamechanger gewesen, dass es damit besser gegangen wäre. Aber so war echt eklig. Also das, ich habe da alles weggeschmissen an. Ich habe so Taler gemacht.
Ja.
Die waren echt kacke.
Hab ich so ein vor allen Dingen nicht schreddern, ne? Also einfach ein ganzes Blatt wegvakuumieren.
Ja. Keine Ahnung. Also ich werde jetzt zum länger haltbar machen einfach weiter diese Kräuterkrusten einfach einfrieren. Und das ist auch so richtig geil, wenn du, ich meine, du ballerst jetzt so viel Bärlauch, dass du das erstmal dann 3 Monate eh nicht sehen kannst. Und wenn du dann so in 3 Monaten dann nochmal, so auch Richtung Winter, Weihnachten und so, dann die Dinger auspacken, ist ein richtig großes Hallo hier. Finden die Leute immer wieder geil. Es schmeckt richtig gut.
Ja, das kann ich verstehen. Aber das ist so immer irgendwie auch nochmal eine angenehme Überraschung, weil jetzt wirst du echt erschlagen und dann kommst du auf einmal wieder so rum. Bietet es an,
ja. Wo
keiner mehr mit rechnet.
Ja. Ich meine, du kannst natürlich auch Pesto, denke ich, ganz gut im Glas, wenn du es vorbereitest, gut mit Öl isolierst und dann, weiß ich nicht, je nachdem, kannst du das vakuumieren nochmal oder dass du es vielleicht auch über 6 Monate haltbar bekommst, weiß ich nicht, in Hausmitteln.
Ganz schwierig.
Ja.
Vor allem, wenn du sagst Pesto, dann ist ja Käse drin und so. Das ist nicht... Alles nicht für Haltbarkeit gemacht, ne?
Ja, deswegen, also man muss die Welle jetzt richtig reiten, bis es einem zu den Ohren rauskommt. Und dann hat man in 6 Monaten, drei Monaten dann nochmal so ein Gimmick, was einen so ein bisschen wieder einfängt mit so einer Kräuterkruste. Das ist für mich bisher die beste Idee, beste Möglichkeit, die zu konservieren. Also wenn jemand eine Idee hat, gerne mal melden, mal reinschreiben, wie ihr das macht. Wenn ihr da einen guten Tipp habt, wie gesagt, pur geschreddert einfrieren, war scheiße.
Wäre eigentlich eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Schöne Bärlauchkräuterkruste auf dem Steak.
Oh, ja.
Auf dem neuen Scotty.
Hm? Tja. Du brauchst aber Oberhitze.
Ja, da lasse ich mir was einfallen.
Da musst du dir was einfallen lassen.
Mhm.
Ich habe schon Ideen.
Ja.
Was du für Ideen hast, habe ich schon Ideen. Also, wir werden sehen.
Ja.
Verbrenn dir nicht die Finger.
Ja, das wird witzig.
Ja.
Ja.
Ja. Aber was auch schön war, ich habe dann neben dem Bärlauchpesto für meine Pastamaschine jetzt, ich habe schon ewig drum rumgeschlichen, Bronzematrizen für Pasta. Kann man jetzt nachrüsten bei der Maschine. Ist zwar nicht von denen selber, sondern das ist dann über so einen italienischen Hersteller, natürlich. Der hat so einen Adapterring, musst du erstmal, glaube ich, für 40 Euro kaufen und dann kannst du dann diese Matrizen da einsetzen. Die kosten dann auch nochmal 30, 40 Euro. Also es ist wirklich schweineteuer. Ich habe auch, wie gesagt, lange überlegt, welche ich mal bestelle. Ich habe mir irgendwann mal den Adapterring bestellt und dann später irgendwann mal so eine Matrize. Und für 2,5 mm Spaghetti, also dickere Spaghetti. Das ist richtig geil. Richtig, richtig geil.
Also, und du merkst es auch eine andere Qualität.
Ja, die sind halt rauer. Das ist also die
Es ist wirklich rauer.
Ja. Ich weiß nicht, wenn du das Video anguckst auf Instagram, da siehst du das auch schon. Das sieht krank rau aus. Weil du hast wirklich, das sieht aus wie ein Bein von einem Käfer in der Nahaufnahme unter dem Mikroskop, wo du dann so, das sieht aus wie Schuppen.
Krass.
Und das kocht dann natürlich auch nochmal ein bisschen, also das merkst du nachher nicht mehr so stark beim Essen. Also sieht optisch, dieses Optische verschwindet, aber du merkst halt schon, dass die rauer ist.
Und wo kriegt man sowas zu kaufen? Ist ja wahrscheinlich für so eine Philips-Pasta-Maschine nicht eben bei Amazon, oder?
Doch, Pasta Idea heißt die Firma aus Italien. Die haben einige der Matrizen auf Amazon. Da habe ich mir auch mal eine bestellt. Da habe ich die Pitchy-Matrize mir bestellt. Die hat dann so aber fast Udon-Nudel-dicke Spaghetti gemacht.
Oh, krass, okay.
Weil wir die in der Toskana gegessen haben. Die werden eigentlich von Hand gerollt und ich habe gedacht, das ist ein geiles Game. Die habe ich aber wieder zurückgeschickt, weil die waren einfach zu dick. Die waren halt, es war eine Matrize für Udon und Pitchy und es war eigentlich kein Pitchy, weil die einfach viel zu dick sind.
Oh, krass.
Und
du bist ja sehr eigen hier.
Ja, deswegen man kann die bei Amazon bestellen, ich verlinke es euch in den Shownotes, aber ich verlinke euch auch den Shop, da gibt es nämlich noch mal mehr Matrizen und die kommen auch aus Italien, aber Versand ist, glaube ich, wirklich nur 1, 2, 3, 4 Euro und geht auch super schnell. Und da kann man halt nochmal eine größere Auswahl. Weil leider hatten sie nämlich die dickere Spaghetti-Matrize nicht auf Amazon. Die hatten sie einmal, es ist ewig her und die ist nicht mehr verfügbar seit langem. Und deswegen habe ich sie bei denen direkt bestellt im Online-Shop.
Was für ein schönes Nerd-Thema, aber es ist doch geil, sich da so reinzusteigern. Ja. Und alleine so, dass man eine Philips Pasta Maker mit italienischen Bronze Matrizen ausstatten kann.
Ja, also geil. Ein Freund von mir, der hat die auch und seine Mutter hat er dann auch mit dem Pasta machen angefixt und da ist das dann so eskaliert, dass die sich eine italienische Profi-Nudelmaschine geholt hat.
Oh shit.
Für mehrere tausend Euro, wo auch nur Bronzematrizen drin sitzen. Da kostet eine Matrize für diese Maschine
okay.
150 bis 200 Euro, nur die Matrize. Aber die fährt das Game halt voll, feiert das total und produziert halt damit Pasta.
Hat sie eine Manufaktur aufgemacht oder was?
Ja, für sich selber. Ich finde das ja auch geil, wenn du dann so einen Bock drauf hast.
Ja.
Dass du das so aber, auch feiern kannst, ne? Wenn du das
mit dem Kleingeld hast. Meinst du, quälst deine Maschine so doll, dass du was Besseres brauchst?
Ich glaube nicht. Aber es ist halt dann, glaube ich, einfach so ein krasses Nerd-Thema, ne? Wenn du dich in irgendwas reinnerdest, dann ist das halt so, ne? Das Witzige ist,
bist du schnell verloren, ja.
Dass diese Matrizen von diesen Maschinen, die machst du nicht mal mehr sauber. Sondern du nimmst die Matrizen, also dreckig sind die ja nicht unbedingt, aber das ist mit Teig auch noch drin, nimmst die und frierst die ein. Und wenn du das nächste Mal wieder anfängst, nimmst du die einfach nur da raus, setzt die wieder ein, lässt es antauen und produzierst dann weiter und drückst halt quasi dann den alten Kram raus und das wird dann weggeschmissen, der erste, wie beim Fleischwolf, so, wenn du das Fleisch gewechselt hast. Der erste Teil kommt weg und dann ballerst du da einfach wieder durch.
Und warum macht man das?
Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist Wasser Gift dafür, ich habe keine Ahnung.
Aber steht das in der Anleitung extra?
Er hat es mir erzählt, dass sie das so machen. Ich habe das nicht genau hinterfragt. Das ist so die Ansage gewesen, dass man das so machen muss.
Geil, das ist geil. Ja. Aber irgendwie geil, dass Italiener so eine holländische Pasta-Maschine benutzen. Ist ja anscheinend ein Ding, ne? Sonst würden die ja keine Matrizen dafür anbieten.
Wie meinst du holländisch?
Ja, Philips ist so eine holländische Marke, oder?
Ah, okay. Die produzieren doch eher alles in China, oder?
Ja, klar, aber so ist ja jetzt keine italienische Firma für die italienische Produkte reinpackt.
Ja, also Pasta Idea, die haben dann Adapterringe und da gibt's auch noch eine Kenwood-Maschine und. Also irgendwie haben die das Game halt so professionalisiert, dass du dann die Bronzematrize, die eigentliche, kannst du auf mehreren Maschinen benutzen, wenn du den richtigen Adapterring hast. Mhm. Für deine Maschine. Also die sind da schon echt richtig pfiffig unterwegs, was das angeht.
Wo du schon bei Pasta Idea bist, hast du auch schon Pasta Poesia probiert oder davon gehört?
Nee.
Nee? Und zwar gibt es einen YouTuber, Max heißt der, der hat so, also der hat keine italienischen Wurzeln, aber eine Mutter, die viel in Italien war und italienisch kochen kann, ne, also von da, ne, und so eine Nonna, ne, und ja, ein Freund von ihm, die Mutter ist auch irgendwie Italienerin und so, und die haben zusammen ein Start-up gegründet, um frische Pasta anzubieten.
Ah.
Ne, und dann haben die Nudeln gesourced, was noch machbar ist in richtig High-End-Qualität. Also es gibt ja schon wirklich geile Manufakturen, die frische Nudeln verkaufen in Italien, ne?
Ja.
Und dann haben sie Firmen gesucht, die so Nudelsoßen herstellen in Restaurantqualität. Und das war echt schwierig, weil sie so kompromisslos ihre Soße haben wollten. So eine Bolognese, Carbonara und, ne? Und überhaupt mal so eine Carbonara hinkriegen mit richtigen Guanciale und so, ne?
Ja.
Und ja, das haben die aber ganz gut hinbekommen. Und du kriegst immer, also du kannst immer nur so eine Box bestellen. Und ich weiß nicht, am Anfang war die noch immer limitiert auf eine Box pro Person. Ne? Das heißt, du musst immer noch mal 4 € Versandkosten dazu bezahlen.
Ja.
Ne? Ja, und dann bist du halt bei 40 € für 3 Gerichte. Das ist immer sowas wie eine Carbonara, eine Bolognese und eine Trüffelpasta oder sowas, ne? Und dann ist das 3 verschiedene Pastas mit der Soße dazu, für 40 €, aber in wirklicher High-End.
Wie heißen die?
Pasta Poesia.
Poesia?
Ja, poesia.de. Ja. Und dann hast du wirklich so, ich meine, wenn du Essen bestellst, ist auch nicht billiger, ne? Hast 3 wirklich gute Portionen. Ja. Hatten das jetzt schon öfter in der Arbeit. War auch schon öfter bei uns schon im Studio. Und ist eine echt runde Sache. Also krass, statt.
Der Preis ist krank.
Ja, klar, ne? Aber du musst halt die Soße nur noch warm machen. Die Nudeln ist auch so ein richtig schönes Booklet dabei. Ne?
Aber wie viele Portionen hast du denn pro...
pro Gericht 1 Portion.
Das heißt, du hast 3 Pasta hier jetzt, in dem ist...
3 Essen, für 1 Person. Ja. Natürlich, also das Ding ist ja, natürlich kannst du auch billiger Pasta kaufen, billigere Soße, ne? Oder...
Das Pasta-Game finde ich geil, aber die Soßen dazu...
Boah, ja, das ist aber wirklich auf Endlevel dann auch, ne? Also wirklich... super abgeschmeckt und super gut. Und so, ich würde mal behaupten, dass du 95% oder 90% der Pizzerien oder Italiener, wo du bestellen kannst, nicht so eine Qualität bekommst. Wie bei ihm.
Ja, es ist halt bei mir dann im Kopf selber machen, weißt du?
Wir. Ja, das ist ja auch das Problem. Zum Beispiel, hier gibt es einen Laden, der macht Chili con Carne, ne? Der kostet, im Lieferservice kostet, wenn die bestellt zum Essen, ne, also eine da ist ja dann ein bisschen Nacho Sour Cream und so dabei, ne?
Ja.
15 € für eine Chili con Carne. Was ist da bei uns im Kopf drin, ne? Für eine Chili, 15 € mache ich den ganzen Topf.
Ja, das schon.
So, ne? Ja. Das ist das ja, ne? Und das ist immer so das Problem in dem Kopf. Natürlich musst du auch noch da selber ein bisschen kochen, aber manchmal hast du ja auch gar nicht den Zugang, dass ein guter Italiener in deiner Nähe ist, wo du mal eben schnell was zu essen machen kannst, ne? Wenn dir was gönnen willst, ne? Ja. Zum Beispiel hier Kartoffelkult, ne, in Rommerskirchen, die bestellen ganz oft bei diesem Get Volar, die auch mal diese Boxen haben mit Sterneköchen und, ne? Weil sie sich mal auch mal was gönnen wollen, aber kommen ja, schaffen es ja gar nicht raus, ne? Ja.
Ja, okay, aber wie gesagt, wenn du eine geile Pasta, frische Pasta bestellst, bin ich total dabei, auch preislich zu sagen, hier kostet Summe X. Aber wenn ich mir überlege, 40 € für 3 Pasta-Gerichte, also das wäre auch ein Abendessen für 3 Personen, jeder hat eine andere Pasta gegessen. Boah, das ist schon richtig stramm.
Ja, ich glaube, das ist eher für so Leute, die vielleicht auch alleine wohnen, ne? Und ja. Da mal abends noch eine geile Pasta essen, wo 12 Euro, 13 Euro einen auch gar nicht jucken, dafür geile Qualität. Ja. Und vor allen Dingen nicht kochen können, ne? Das ist ja, davon gibt es auch noch ganz viele. Weil aus unserer Perspektive denken wir, ja, meine Güte, ne? Aber gerade, also das sind ja jetzt keine Gerichte, die auch so super kompliziert sind, ne? Ist aber trotzdem hochqualitativ und gut gemacht. Ja. Naja, ich finde es ganz interessant. Ich glaube, es gab jetzt so eine Abstimmung auch online. Ich glaube, die machen noch so eine Duo-Box, also für zwei Personen, glaube ich, sollte das dann sein. Ne? Ich meine, wenn du dann vielleicht, auch wenn es dann noch vom Betrag mehr wehtut, aber wenn du 60 Euro für die doppelte Menge ausgibst und dann hast du wenigstens drei Essen für zwei Personen. Ja, ja, ne? Dann wird es ja doch auch wieder lukrativer.
Ja, müsste ich mal nackt sehen. Also ich glaube, ich würde sie mir nicht bestellen, aber wenn ich sie zum Testen, würde ich sie mal. Aber ich glaube, ich könnte mir nicht vorstellen, sie mir zu kaufen für 40 Euro.
Ja.
Also dafür mache ich die. Ich meine, die haben jetzt Cacio e Pepe, Pesto Rosso und Carbonara drin.
Mhm.
Ist jetzt nicht so, dass mich die Soßen jetzt so weghauen. Dass ich sage, das muss ich so um. Bolognese wäre vielleicht noch so ein Thema gewesen. Aber ja, weiß ich nicht. Und die Nudeln würde mich auch interessieren. Aber sonst so die Soßen würde ich gerne selber dazu machen.
Was ich extrem krass finde, ist so, das ist relativ gerade neu auf dem Markt und er hat einfach schon über 600 Bewertungen, ne?
Ja.
Zu dem Produkt mit 4,6. Ja, der macht das auch clever. Der hat ein Video gemacht, wie ein Restaurantkritiker seine Pasta testet, wie Sterneküche seine Pasta testen und so, ne? Das ist natürlich smart gemacht, ja.
Ja. Ja, klar. Also, ja. Du hast schon recht, es gibt eine Zielgruppe für jeden, die Sachen auch bestellt. Das macht Sinn. Ja, ja, ich glaube, ich bin da nicht so Zielgruppe.
Aber ich meine, wenn wir die Zielgruppe wären, wäre es auch problematisch schon wieder. Ja. Dann brauchst du auch wirklich keinen mehr, der kochen kann. Ja, ja, ich weiß. Ich habe heute auch so, ich habe dir erzählt, ich habe diese Rana-Nudeln gekauft auf dem Weg hierhin, ne? Mhm. Diese kleinen Tortellinis mit so einem Serrano-Schinken drin. Und die einfach nur mit ein bisschen Butter, Meersalz und Pfeffer war so insane lecker. Und ich habe jetzt für 4 Personen 7 Euro ausgegeben oder so. Ja. Ne? Ja, das war auch mal ein Angebot, muss man sagen. Ne? Normal wärst du bestimmt bei den Nudeln alleine bei 14 Euro oder so.
Ja.
Ja. Aber wäre auch dann jeden Cent wert gewesen, war schon gut. Ja. Vor allen Dingen dadurch, dass ich ja weiß, wo die hergestellt werden, dass du da deinen Segen gegeben hast.
Ja,
ich meine, jedes Mal, wenn ich die sehe, erinnere ich mich genau daran, wie du im Küchenfunk erzählt hast davon.
Ja, es war auch ein geiler Trip in das Werk da und sich das mal anzugucken und auch die frischen Produkte zu sehen. Aber natürlich ist das sehr industriell gemacht. Das ist natürlich eine ganz andere Nummer wie jetzt hier die Pasta Poesia. Aber ja, manchmal muss man halt die Kirche auch im Dorf lassen. Und ein Gericht für einen Dienstagabend kann halt manchmal, muss halt manchmal auch echt einfacher sein wie das, ja.
Wohl wahr.
Ja, ansonsten Ostern echt noch keinen Plan, was ich für Spargel ist es ja jetzt wirklich derbe zu früh. Wir haben festgestellt, nächstes Jahr ist Ostern am 20. April. Ich glaube, da hat man so richtig verspargeltes Ostern. Aber dieses Jahr, es ist ja jetzt noch 1,5 Wochen, dann ist Anfang April, ich glaube nicht. Also ich habe auch keinen Bock unbedingt den Spargel dann aus sonst wo zu kaufen. Deswegen, Spargel ist es dieses Jahr auch noch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht irgendwas mit einer Bärlauchkruste. Rinderfilet unter der Bärlauchkruste. Geht immer gut.
Ja, ist ja auch schon wieder fast ein Klassiker, ne?
Ja.
Ja.
Oder auch gerne ein Lachs-Steak. Und dann da Bärlauchkruste drauf, ist auch geil. Ah, mal gucken.
Übrigens, ich hab das gerade mal gegoogelt. Giovanni Rana Küchenfunk. So witzig. allein die Shownotes, ne? Weil da erzählst du auch von was mit hier, Burger der Woche zu Ostern. Okay, das habe ich erzählt, Spargel und Bärlauch.
Ah ja.
Flanksteak zu Ostern, Osterhasenburger. Also wir sind das Gleiche. Internorga Gastronomiemesse in Hamburg.
Ja, Martin.
Martin nimmt ab.
Welches Jahr war das, Martin?
2017.
Okay. Okay.
Wow, hat gut funktioniert. Kleiner Spoiler, falls einer noch die Folge hören will. Ja, also hier in Folge 129 hört ihr alle Geheimnisse, wie ich so viel abnehmen konnte.
Ja, ich meine, am Ende ist das halt genauso wie mit den Kochzeitungen an der Kasse im Rewe, die da stehen, die jetzt die neuesten, die Ostergerichte. Es ist immer der gleiche Scheiß. Ja. Wir,
Nein. So jetzt, ist es auch nicht.
Ja, nicht ganz so krass. Wir versuchen ja schon immer was anderes zu erzählen. Ja. Aber ja, das ist Saison, das ist, was Thema ist. Ich meine, man kann nicht alles neu erfinden.
Ja. Und du warst da am Gardasee.
Ja, genau. Ja. Ja.
Crazy. Ja.
Ja. Verrückt. Ich habe ja, als ich dir beim Umzug geholfen habe, war ja auch Kartoffelkult anwesend und ich habe da die Chance genutzt, weil ich ja nie bei denen auf dem Hof war und habe mir direkt ein paar Fritten bei denen bestellt. Die haben ja handgeschnittene Fritten, die sind auch vorfrittiert, oder?
Ja.
Genau. Und die habe ich mal direkt noch 6 Pakete und die geilen Essiggurken bestellt. Und dann habe ich die eingefroren, die Fritten, und habe ich jetzt mal eine gemacht. Hast du einen Tipp für mich, wie die geil im Airfryer werden? Also ich habe die TK da reingeballert. Ging so.
Ja, also eigentlich stimmt mir die ja nicht ein. Das ist das erste Problem, ne?
Er sagte, man kann die super einfrieren. Ich weiß nur nicht, ob es eine gute Idee ist, die gefroren zu airfryen.
Nee, gefroren. Ne, leg die auf jeden Fall mal vorher 2 Stunden raus oder so.
Ja.
Ich weiß, es ist immer ein bisschen blöd zu timen. Aber
das war auch meine Idee, das nächste Mal das auszuprobieren, ja.
Also es kommt ja immer auch auf dem Airfryer an und so. Aber wenn ich so ein ganzes Paket bei mir reinballer, dann brauchen die so 13, 14 Minuten.
Mhm.
Ja, und werden eigentlich schön knusprig.
Ja, das
auch so überraschend. Halt. Auch. Wie bitte?
Das fehlte halt bei mir. Knusprige war nicht so ganz da.
Ja, okay, aber dann war es wirklich bestimmt dadurch, dass sie nicht. Ja. Ja, vielleicht leg sie mal auf so eine Art Backblech oder so, auf Kreppbandpapier, dass sie so ein bisschen, wobei dann das Fett soll ja auch nicht rausziehen. Also ist ja das Coole, dadurch, dass sie vorfrittiert sind, ist ja auch ein bisschen Fett bei, ne?
Ja.
Ja, das ist auch ganz nice.
Also die nächste Charge werde ich ausprobieren, dass ich sie vorher auftauen lasse, ja.
Ja. Ja, musst du machen. Und ja, ist ein geiles Produkt eigentlich, deswegen.
Ja.
Frisch ist halt immer besser als tiefgefroren.
Ich weiß. Aber ich konnte sie so nicht. Es war sonntags, war dein Umzug. Und ich meine, gut, die haben ein langes Haltbarkeitsdatum, muss ich echt sagen. Aber ich wusste halt nicht, ob ich es packe und habe die einfach immer alle eingefroren, sicherheitshalber. Ja.
Und ich muss sagen, so die letzten 10% gewinnt man noch immer dadurch, wenn man sie frittiert. Ne?
Ja, gut.
Ja.
Vielleicht muss ich das irgendwo machen.
Ich bin so ein riesen Airfryer-Fan geworden, das ist unfassbar. Ich habe letztens so ein fucking saftiges Hähnchen da drin gemacht, ein ganzes Hähnchen.
Ja,
richtig geil. Oder kennst du von Wagner, sind die, glaube ich, so Piccolini-Pizzen,
ja.
Diese Mini. Die gibt's ja auch als Brezel. Die sind wirklich original, wenn ich den anmache, in 2 Minuten fertig.
Krass.
Ja.
Ich habe jetzt letztes Wochenende einfach auch mal, ich habe Schweinebauch an einem frische Theke gekauft.
Ja.
Auch mariniert schon mit so einer Paprikamarinade, weil ich wollte Ramen machen und hatte so Bock auf Schweinebauch dazu. Ja. Und dann habe ich den Schweinebauch einfach in so Rechtecke geschnitten und den dann im Airfryer geballert und dann zur Suppe dann gereicht, so als knusprigen Schweinebauch. Mhm. Das war auch sehr geil.
Ja, also ich habe jetzt öfter schon Schweinebauchrezepte aus dem Airfryer gesehen, hab da auch richtig Bock drauf, was zu machen mit.
Ja.
Weil der hat halt die Power, ne, dass das auch knusprig wird und so,
ja.
Ne? Das ist das. Ja.
Das war schon cool. Ja.
Ist halt, am Ende ist es ein Umluftbackofen, wo die Hitze durch den kleinen Raum viel konkreter drauf geballert wird, aber dafür passt halt dann auch nicht so viel rein, ne?
Ja.
Ja. Und dann mein neuer Backofen, der gar keine Umluft hat, ist das auch, kommt mir das entgegen.
Das glaube ich, ja. Ich habe auch Brötchen aufbacken, klappt total gut da drin.
Ja.
Habe ich jetzt sonntags, ich habe sonst immer im Backofen gemacht und dachte, ja, warum machst du das nicht im Airfryer? Weil der einfach auch viel schneller auf Temperatur ist. Die Brötchen sind viel schneller auch crunchy.
So.
Das war auch gut. Und wenn du nur 4 Stück brauchst, war das echt
gut. Gerade bei 4 ist perfekt, ne?
Ja.
Und das habe ich das kenne ich von Maya. Die hat das im Ferienhaus auch immer gemacht. Einfach ein Airfryer. Ne, da brauchst du eigentlich keinen Mini-Backofen oder Backofen mehr im Ferienhaus. Ja. Also das könnte vielleicht auch mal im Sommerhaus einziehen. Das ist schon verdammt praktisch. Aber da habe ich auch noch so viel Grillgeräte.
Tja, Martin. Musst du welche loswerden, Grillgeräte?
Nee, jetzt gerade eigentlich nicht.
Den Ranger würde ich dir abnehmen.
Hast du nicht gerade auf dem Träger zu Hause stehen?
Ja, der ist nicht zu Hause. Der ist halt in der Gärtnerei.
Beim Ranger bin ich sogar wirklich am Überlegen, ob ich den irgendwie auf meinen Balkon kriege.
Ja.
Ja. Da habe ich auch noch eine Frage. Was meinst du? Ich habe noch ein Modul von meiner Küche über, so ein 16-Zentimeter Schrank, ne, und ein Stück Arbeitsplatte.
Habe ich das nicht gesehen unten im Keller?
Nee, also oben ist auch noch was über, ne?
Mhm.
Ja, oben waren so viele Schränke über, dass ich meine ganze Essenskammer mit Schränken ausbauen konnte davon. Bis an die Decke oben hin. Mhm. Also voll cool, Regal gespart. Ich wollte mir ein großes Regal reinmachen. Sind einfach nur Schränke ohne Türen drin. Voll cool.
Ja.
Und ich habe noch einen 60er Schrank über. Und meinst du, wenn ich den so ein bisschen mit Silikon abdichte, der hält mal so 1-2 Jahre aus?
Draußen am Balkon, wie geschützt ist denn das? Ich habe den draußen nicht gesehen, den Balkon.
Ja, ist halt Innenhof, ne? Da regnet schon drauf und so.
Mhm.
Ja, so ein Jahr macht das mit, oder? Ob ich jetzt wegschmeiße oder ein Jahr, oder?
Ja, oder du musst es halt irgendwie ein bisschen verkleiden. Ich weiß nicht, ob du so eine, ich meine, nicht Edelstahl, aber weißt du, so ein Blech einfach an die Seite dann draufklebst.
Ja. Ich mache einfach alle Kanten mit Silikon einmal zu, das muss doch reichen.
Ja, dann mach einen Test, Martin. Teste es, sag uns, was passiert ist.
Ja, ich sag's dir, in 2 Jahren schmeiß ich das Ding weg, ist es komplett durchgegammelt. Aber dann ist es halt auch so.
Ja, kannst du aber jede Seite einzeln runtertragen. Jetzt musst du das ja am Stück runtertragen.
Das ist praktisch, ne? Nicht, dass irgendwann so einfach alles in sich zusammengekracht ist. Ja.
Du musst aber schon aufpassen, was du da drauf stellst, ne? Also der Pizzaofen mit dem Stein, sei vorsichtig.
Ja, ich weiß, aber der Uni soll schon da draufstehen. Ja, meine Güte.
Dann nehmen im Winter den Stein raus.
Ja, nee, und auch so zum Beispiel über den Winter würde ich dann vielleicht auch eine Folie darüber machen.
Oh, da ist aber nett für den, ja.
Ja, ich habe hier auch noch eine Folie über, aber dann würde ich da auch einfach mal eine Folie über diesen Schrank machen. Aber jetzt so für die Sommersaison. Ich weiß nicht, ich habe einen sehr engen Innenhof, ob ich den Träger Ranger da aufbauen kann. Also ich sag mal so, ne? Ich habe eine sehr coole Community, so Haus-Community. Ich bin der Älteste, glaube ich, in diesem
Haus. Du bist Papa Schlumpf da im Haus.
Ja. Und und wir haben auch eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn ich da mal so schreibe, es könnte jetzt mal ein bisschen hier Rauch kommen vom Grill. Sagt euch so, sagt mal Bescheid, wenn es stört. So als Testlauf.
Ja, versuch's mal.
Ja.
Weil wenn du den Grill verkaufen musst, ruf mich an. Ich kaufe ihn. Wenn das nicht funktioniert.
Ja. Schauen wir mal. Das werden wir dann mal sehen.
Ja.
Ja.
Und wie ist denn dein Bananenbrot-Game, Martin?
Welches Bananenbrot?
Hast du schon mal Bananenbrot gemacht? Isst du Bananenbrot?
Oh, ich habe schon sehr viel Geld für Bananenbrot ausgegeben im Café Ernst, Café Röster Ernst.
Ja.
Sehr, sehr gut. Aber also das ist so ein typisches Essen, was mir reicht bis 12 Uhr oder 1 Uhr. Wenn ich so zum Kaffee ein Stück Bananenbrot esse, mega.
Ja, also du bist schon ein Liebhaber, ja?
Ja, es gibt ja Leute, also muss man ja sagen, entweder man liebt oder hasst Bananenbrot,
ja,
oder?
Ja, das stimmt, ja. Also ich habe auch am Wochenende, nachdem ich so einigermaßen wieder auf Richtung war, richtig Bock auf Bananenbrot gehabt und habe eins gebacken. Oh, war richtig lecker. Also ich wusste nicht, hast du es schon mal selber gebacken? Hast du da irgendwelche Tipps?
Wow, ich und Backen?
Ja, weiß ja nicht. Manchmal.
Hast du mir die letzten 10 Jahre zugehört?
Ja, ich weiß, dass du da nicht so die große Leuchte bist, aber vielleicht hast du ja irgendwelche Tipps mal so irgendwo rumfliegen sehen.
Nee, leider gar nicht. Aber ich weiß auch, dass man echt auch Bananenbrot backen kann, das nicht lecker ist.
Ja,
das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es kann auch echt in die Hose gehen, aber eigentlich ist auch vor allen Dingen so ein klassisches Rezept, glaube ich, oh, Bananen sind schon braun und ich friere die jetzt nochmal ein und dann backe ich da irgendwann ein Bananenbrot raus.
Habe ich auch, aber ich war halt so kurzfristig, hatte ich ja Bock drauf, dann bin ich zum Gemüseladen gegangen und der hatte nur, die waren wenigstens nicht mehr grün, aber habe ich einfach welche gekauft und damit direkt gebacken. Die hat auch total gut funktioniert. Im Thermomix habe ich das Ding durchgeschreddert. Ich habe auch gedacht, so, naja, ist das Stücke drin oder sowas. Aber das hat total gut funktioniert.
Ist das so ein echt saftiger, kompakter Kuchen, ne?
Ja.
Kann man so beschreiben, ne?
Oh, ich habe den vor allen Dingen warm.
Was ist los?
Habe ich aus dem Backofen dann direkt so eine Viertelstunde später gegessen, so noch warm. Oh.
Mega.
Ja, und ich fand für mich ein Gamechanger, ich weiß auch nicht, warum ich da so drauf gehe, ist Pekannuss. Finde ich total geil da drauf. Habe ich wahrscheinlich irgendwo mal gegessen, dass du dann so Pekannüsse draufsetzt und Ahornsirup.
Ich kenn's ja mit Walnuss, ne? Aber Pekannuss, Ahornsirup, sowas, die Ecke, kann ich mir noch vorstellen.
Ja, also ich, stimmt, Walnuss habe ich auch schon mal, da kommt bei mir, in meinem Rezept kommt gemahlene Mandel noch rein und ich habe Dinkelmehl genommen, also weißes Dinkelmehl, nicht Vollkorn, hat auch total gut funktioniert und wie gesagt, Pekannüsse und Ahornsirup, oh, hätte ich mich reinlegen können.
Ja, gerade alles so süß mit Ahornsirup, oh mein Gott, ja. Mhm. Übrigens bin ich ja, ich weiß nicht, ob ich es erzählt habe, da ich ja jetzt keine KitchenAid mehr zu Hause stehen habe, bin ich jetzt stolzer Besitzer von einer Lidl-Küchenmaschine.
Ah, mit Kocher?
Nein. Nee, einfach nicht diese, ne, die so Thermomix-mäßig ist, sondern so eine, die wirklich aussieht wie eine KitchenAid. So, auch so richtig so spartanisch, so sehr schlicht, aber matt schwarz.
Mhm.
Und die kostete bei Lidl 80 Euro. Ich habe die als Rückläufer bei eBay gekauft, ersteigert für 23 Euro.
Nice.
War einfach nur ein Rückläufer. Es war ein bisschen beschädigter Karton in komplett neu. Richtig geil. Ja, werde ich jetzt auch, wenn ich mal was backen werde, wenn ich vor allen Dingen. Nee, ich bin jetzt auch in einem Backgame eingestiegen sogar, fällt mir an. Oh mein Gott. So, vorher dachte ich schon wieder, ich habe gar kein Thema. Und jetzt wird mir ja wieder eine Sache klar. Ich werde jetzt das Crepe-Game aufmischen.
Da brauchst du ja nicht mal unbedingt eine Küchenmaschine für, oder?
Nö, brauche ich auch nicht. Nö, dafür habe ich mir die auch nicht gekauft, aber das ist das, was jetzt als erstes da öfter durchgeht, ja. Und ich kann auch direkt was ankündigen, weil ist nicht safe, dass ich das da mache, aber das ist eigentlich mein Ziel. Und zwar nach Ostern, der Samstag, bin ich in Mönchengladbach, besser gesagt im Schwalmtal, am 6. April im Grillador und werde da mal die Anti-Haftbeschichtung unserer Pfanne präsentieren. Einmal wollte ich das dieses Jahr machen, so eine richtige Küchen, so eine Kochpräsentation. Ja. Okay. Da wird es mal schöne Krebs aus der Pfanne bei uns. Ja.
Ah, okay. Martin im Grillador.
Ja, ich habe mir lange überlegt, was kann man einfach machen, gut vorbereiten. Ne? Und dann einfach den ganzen Tag da drüber ziehen. Und beim Crepe, klar, geht auch mal was daneben, was er mal wegwischen muss. Aber du hast, ich nehme dann 10 Liter einmal Crepe-Teig mit und dann geht's ab. So sehe ich das. Aber ich habe mich schon so in den Teig reingenördet. So. so welche Stellschrauben es da gibt und so. Da wird es auch noch mal ein, zwei TikToks auf Fivi geben. Ja.
Ja, sehr schön, Martin. Du musst auf jeden Fall mal deine Geheimtipps raushauen.
Ja. Geheimtipp Nummer 1 ist ja ganz klar, Kinderriegel reinmachen.
Ach so.
Nein.
Am Teiggame, Martin.
Im Teiggame kann ich dir sagen, was super wichtig ist, ist nämlich, dass man erst alle trockenen Stoffe zusammenpackt, ne? Mhm. Und dann, wie heißt es? Milch? Ne, erst die Eier zur Hälfte mit einrühren, nur die Hälfte der Eier komplett einrühren, das klar schlagen und dann so nochmal den Rest der Eier rein, dann die Milch und dann die warme Butter. Und alle Sachen müssen relativ gute Zimmertemperatur haben. Und dann, also wenn man dieses nur die Hälfte der Eier, angegebenen Eier im Rezept nämlich unterrührt, dann kann man, dann kann man die Gluten miteinander verbinden. Oh, das meine
ich. Okay, Martin, das bereitest du das nächste Mal noch ein bisschen professioneller auf. Das solltest du, solltest du richtig knackig und sexy rüberbringen, wenn du das versuchst zu vermitteln. Und ja.
Sehr gut. Genau.
Ja, sehr schön. Ich habe auch einen Termin zu veröffentlichen, aber ist leider schon ausverkauft. Am 4. Mai haben wir unseren nächsten Supper Club. Und ist schon zur Veröffentlichung komplett ausverkauft gewesen, weil wir so viele Leute hatten, die vorher gesagt haben, hier sag mal Bescheid, wenn du wieder einen machst. Und dann habe ich eine Liste geführt und dann habe ich die Leute informiert und dann war im Grunde alles weg, bevor ich es öffentlich announcen konnte. Ja. Also wer kannst kommen möchte...
Wenigstens einmal Werbung machen, damit das so, dass die Leute sehen, es passiert etwas.
Genau, ja, und wir sind halt in einem Weingut hier aus Bad Neuenahr, sind wir das erste Mal auch, dass auch die Leute wissen, dass wir in dem Weingut sind. Deswegen habe ich es nochmal auch veröffentlicht, damit die Leute sehen, was da so geht.
Aber wann war das? Am 4.
Mai.
Mai, ah, okay. Ja.
So, genau. Also der Supper Club Nummer 9 ist das.
Stark.
Aber ich habe auch noch ein paar neue Sachen vor. Vielleicht kommt das dieses Jahr noch mit ein bisschen neuen Konzepten, was die Supper Clubs angeht. Vielleicht wird man mal sehen, was da so passiert.
Vielleicht mal einen leckeren Crepe vorweg machen.
Oh ja, mach mal Crepe, Martin.
Ja. Was ich auch, glaube ich, mache, so ein bisschen mit so Sahne innen drin und Erdbeeren.
Ja.
Oh. Wahnsinn, ne? Wahnsinn.
Schwarzwälder Kirch haben wir in der Agentur dann schon mal gemacht. In den Crepe mit Nutella. Was ist dann da? Eine Johannisbeermarmelade oder so eine Beerenmarmelade und Sahne oder Vanillepudding.
Der König der Krebs ist doch eh noch Krebs-Set, oder?
Das wäre mal, das ist ein Traum von mir vor dem Herrn, mal in einem Restaurant zu sitzen und da kommt da einer mit einem Kupferfännchen und macht mir ein Krebs-Set am Tisch. Das würde ich so gerne mal machen, gemacht bekommen. Das ist ein echter Traum. Ich sehe da immer so, wenn du da Videos von siehst, wie das in so feinen Restaurants dann gemacht wird, da geht mir das Herz auf.
Ich hab zwar keine Kupferpfanne, aber natürlich würde ich dir das gerne machen. Das weißt du doch.
Ja, ich werde dich daran erinnern.
Ja.
Das Besondere am Crêpe-Suzette ist,
dann vor.
Das Crêpe ist ja schon fertig im Grunde, aber du machst in der Pfanne dann Butter mit Orangenlikör, Zucker und zündest das Ganze dann an und legst dann die Crêpes rein und die saugen sich von dieser alkoholischen, Orangensaft ist auch noch drin. Diese ganze Masse zieht dann halt in dieses Crêpe rein und es wird noch flambiert. Es ist also ein optisches Highlight und auch geschmacklich würde ich das unheimlich gerne mal essen.
Paar frische Orangenfilets drauf. Vielleicht noch ein bisschen Walnuss oder so drüber. Ja, ist schon geil. Wow. Es gibt übrigens, das fällt mir da auch ein, habe ich auch im Rahmen einer Vorbereitung gesehen, eine Frau, die in die Bretagne eine Woche testweise auswandert und dann in einer Creperie anfängt.
Ja,
und da haben die auch erzählt, dass es gibt eine Schule, wo man 7-monatige Ausbildung zur Creperisten oder sowas machen kann. Ja, oh mein Gott, ey. Ja, aber die sahen auch schon anders gut aus. Also der Teig sah sehr, sehr gut aus.
Ja. Jetzt habe ich total Bock auf Crêpes Suzette, Martin. Vielen lieben Dank. Oh, ich, ja, geil. Vielleicht werde
Hast du Orangenlikör zu Hause, ne?
Ja, aber ich mache gerade keinen Alkohol. Ich mache Alkohol. Es muss jetzt warten bis nach Ostern. Es ist nicht
der
mehr lange.
Der verfliegt doch. Der verfliegt
ja,
doch.
Ja, nee, das ist, glaube ich. Ich warte jetzt bis nach Ostern. Dann gibt's Crêpes Suzette hier.
Geil. Punkt. Boah. Mach geil. Das mal.
Ja.
Also ist echt, ist nicht umsonst ein Klassiker, muss man einfach sagen. Ne?
Ja.
Ist, ne, wie Beef Wellington oder so, einfach so ein Gericht, was so krass zusammenpasst. Ja.
Ja.
Ja. Habe ich in der Ausbildung irgendwann mal gemacht, glaube ich. Ja. Irgendwo da so.
Ja. Ja, sehr schön. Haben wir wieder ein wunderschönes Themenpotpourri runtergefeiert. Ich glaube, das Osteressen kam ein bisschen kurz, aber dafür könnt ihr bitte an der Rewe-Kasse, holt ihr euch einfach die Zeitung, die da rumsteht mit den tollen Ostertipps. Wenn ihr was Neues seht, schickt uns das gerne mal rüber. Vielleicht haben wir ja auch noch Inspiration dafür. Aber Martin, wie wäre es noch mit einer kleinen Runde Bingo?
Ja, eine kleine, aber feine Runde Chefkoch-Zufallsrezepte.
Sehr schön. Ich habe schon eins gefunden. Ich habe, das ist also keine Ahnung, ich kann das Rezept jetzt nicht so richtig bewerten, aber das Foto dazu ist der Oberhammer. Richtig geil. Es ist eine cremige Himbeertorte. Und wenn du dir das erste Bild anschaust, hat sich da wirklich auch einer nicht zu fein für gewesen, seinen misslungenen Kuchen hochzuladen, was ich echt großen Respekt für habe. Und das ist wirklich ein Unfall vor dem Herrn. Dieser ganze Kuchen ist völlig auseinander geflattert. Man hat auf dem zweiten Bild dann den Kuchen vom Rezeptautor, der super aussieht. Hat 5 Sterne bei 2 Bewertungen und ist halt im Grunde, ja, wie man das halt so kennt, so ein Biskuit in Fett für die Form. Ich denke, es ist einfach ein Backpulver, ein Biskuitboden und dann hast du eine Sahnecreme obendrauf und dann kommt obendrauf noch eine Schicht mit Himbeeren in Gelatine so, also wie man den halt auch beim Bäcker kennt. So ein Kuchen ist das. Aber das Geile ist wirklich halt, dass er komplett abgeschissen ist. Also echt, das tut einem fast leid. Hast du das Bild gesehen, Martin?
Nee, hast du mir das schon geschickt?
Ja, per Nachricht, aber du bist wahrscheinlich auch stumm.
Oh mein Gott.
Also kannst du nochmal drauf gucken. Ja.
Oh ja.
Wie gesagt, Rezept sieht solide aus. Das ist alles krass. Ihr könnt aber zum Kommentar gehen. Ich glaube, der Kommentarschreibende der das Bild hatte mit dem Kaputten, schrieb, leider komplett zerfallen, nächstes Mal nehmen wir weniger Sahne. Sahnemasse war uns auch etwas zu süß. Und der Rezeptautor schrieb dann, oh schade, trotz Sahne steif, bei mir ist es jetzt immer gut gegangen. Danke für die Rückmeldung und weiterhin gutes Gelingen. Tja, hast du das Bild gesehen, Martin?
Ja, meine Güte. So sieht das aus, wenn ich koche.
Also Backe meinst du, ja?
Backen, ja, genau. Ja. Das könnte von mir sein. Ja, aber irgendwo hat er selber, glaube ich, wenn man das so vergleicht, bei der Sahne einfach verschissen oder hat da kein Gefühl für, meine Güte. Es muss ja nicht immer das Rezept schuld sein. Aber irgendwas sieht da an sich schon unproportional aus.
Also ich würde jetzt mal spekulieren, wenn man das Foto sieht. Keine Ahnung, sieht oben der Gelee bei den Himbeeren auch nicht ganz richtig aus. Also ich weiß nicht, ob das Agar-Agar ist oder irgendwie sowas.
Nee, der hat irgendwie einfach verkackt. Und ja, deswegen sage ich ja, so würde es aussehen, wenn ich das machen würde.
Ja, aber Bild ist witzig auf jeden Fall. Ich verlinke es euch in den Shownotes. Ansonsten Mut zur Hässlichkeit finde ich immer auch, dann ist auch fein, wenn Leute dann sowas posten und sagen, hier, ist halt in die Hose gegangen, ne?
Ist das eigentlich neu, dass wenn man jetzt so ein Rezept auf hat, dass daneben steht, weitere Rezepte genauso gut?
Nee, das habe ich schon mal gesehen.
Ah, okay, aber da sind ja dann so 5 Kuchen vorgeschlagen, die so in die ähnliche Richtung gehen, ne? Einfach Zitronen-Joghurt-Torte, Sinas leckere Himbeer-Pudding-Kuchen. Ja, sowas halt, ne? Sieht eigentlich, finde ich eigentlich gar nicht schlecht dann, dass man, wenn man nach etwas sucht, nochmal Inspiration in die Richtung bekommt. War mir auf jeden Fall neu. Ja.
Yeah.
Hast du schon mein Rezept
auf? Ja, ich habe es gerade gesehen. So. Ich wusste gerade.
Ja, wir sind wieder schon wieder von Crêpes Suzette mit Orange, sind wir jetzt schon wieder bei der Orange, ne?
Geile Idee auf jeden Fall. Richtig geil.
Wir haben das Orangendessert blitzschnell.
Blitzschnell?
Und man braucht 4 Orangen ungespritzt und Vanilleeis, eventuell Zimt, also nur eventuell. Ja, und ich lese euch das ganze Rezept vor.
Ja, bitte. Blitzschnell.
Nehmt euch Zeit. Orangen waschen, den oberen Teil aufschneiden und Fruchtfleisch mit dem Löffel und Messer aushöhlen. Schale wird später wieder aufgefüllt. Das Fruchtfleisch in kleine Stücke schneiden und nach Belieben mit Vanilleeis mischen, Orangenschalen unten leicht anschneiden, damit die Orange gerade steht. Und nun die Füllung hineingeben. Je nach Jahreszeit nach Belieben noch etwas Zimt beigeben, so entsteht ein herrliches Winterdessert. Wenn es besonders schnell gehen soll, Orangen normal schälen und in Dessertgläsern servieren.
Also im Grunde ist das hier ja, das hat mich auch früher immer total fasziniert als Kind. Beim Italiener gab es ja diese Eise, die in der Frucht serviert worden sind. Also die Zitrone oder auch die Orange als Eis. Und da kam das in der Schale, in der Orangen- oder Zitronenschale an den Tisch gebracht. Und es ist im Grunde diese Idee nochmal neu aufgegriffen im Eigenbau. Ich finde ja immerhin gut, dass die Orange, die er rausgenommen hat, wieder reingekommen ist, weil das war mir am Anfang nicht ganz klar. Ich habe gedacht, er hat jetzt einfach die Orange ausgehöhlt und dann kommt da Vanilleeis rein und dann bist du fertig. Aber das ist ja wenigstens nochmal, die Orangenfleisch wird ja noch drunter gemischt.
Ja, na, das war jetzt schon mal der Clou an der Sache. Zimt ist auch nochmal so ein Ding, was echt manchmal viel noch ausmachen kann. Vor allem, wenn du einen guten Zimt nimmst, so ein Ceylon Bio Zimt oder sowas.
Mhm.
Ja, ne, also könnte ganz nice sein, aber boah, also ist jetzt keine neue Erfindung oder irgendwie.
Blitzschnell, Martin. Blitzschnell. Blitzschnell.
Ich würde es vor allen Dingen nochmal einfrieren, oder?
Das habe ich auch gedacht.
So, das kannst du so 2 Stunden vorher machen. Ne? Oder so 2 Stunden bevor es Essen gibt, dann frierst du es nochmal so an. Ne? Das muss ja nicht so hart durchgefroren sein. Also mal so ein bisschen angefroren. Ich weiß nicht, so durchgefrorene Orangenstücke sind halt, glaube ich, richtig kacke.
Mhm.
Deswegen so einmal nochmal so anfrieren lassen. Ist, glaube ich, ganz gut.
Habe ich auch. Also das Erste, was ich dachte, war auch, so, ob das nicht noch gut gewesen wäre, nochmal kurz in den Froster zu packen.
Mit Sicherheit. Ja.
Tja. Sehr schön.
Sehr schön. Ja, haben wir es doch geschafft, wa?
Haben wir es geschafft. Das war unsere zu Ostern-Folge mit den gleichen Themen wie 2017, fast. Martin hat es ja schön nochmal aufgegriffen. Wir hatten verschiedene Themen. Ich glaube, die Trends von der Internorga sind schon was Besonderes, weil die gab es damals mit Sicherheit noch nicht. Nee, genauso wie die anders, Produktvorstellung vom neuen Scotty, die hatten wir damals auch noch nicht. Also so uninnovativ sind wir dann doch nicht wie am Kochmagazin.
Ja, ist es auch so. Aber es war, glaube ich, ein Jahr vor der Scotty-Premiere, ne? Ja.
Das kann sein, ja.
Ja.
Auf jeden Fall, wir haben immer Neues und Altes und auf jeden Fall hoffen wir immer witzig aufbereitet für euch. Verschiedene kulinarische Themen und natürlich auch Reisethemen. Das geht ja jetzt auch bald so langsam wieder los. Mhm. Martin ist nächste Woche wieder in Holland, kann da kulinarisch nochmal durchstarten und schauen, was es da so zu schneusen gibt. Und bei uns geht die Reisesaison dann auch bald wieder los, dass man mal irgendwo wieder hinkommt. Aber ja, jetzt bringen wir erstmal die Fastenzeit zu Ende und in der nächsten Folge nach Ostern können wir dann wieder davon erzählen, was es Schönes zu essen gab.
So machen wir das, ne? So, genau so.
Sehr schön. Dann geht bitte auf küchen-funk.de, hinterlasst uns Kommentare, stellt uns Fragen, zieht uns die Ohren lang, wenn wir Scheiße erzählt haben. Wir freuen uns immer sehr darauf, wenn wir auch eure Stimme hören oder auch eure Meinung. Bringt uns auch immer wieder weiter, wenn man da mal noch andere Blickwinkel zu sieht. Und ansonsten könnt ihr uns auch auf Instagram folgen, Bacon Bakery oder der Küchenjunge, und uns da natürlich auch Nachrichten schreiben. Da freuen wir uns drauf. Und ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen wie frohe Ostern, habt eine gute Zeit, genießt es. Und die letzten Worte hat, mein lieber Martin.
Ja, frohe Ostern und macht's gut und lecker.
Ciao.
Ciao, ciao.